Moin und herzlich willkommen zur Folge 97 der Fotophonie. Diesmal sprechen Frank und ich wieder über die News der letzten Wochen, die so aufgelaufen sind, und über euer Feedback zu den zurückliegenden Sendungen und auch eure Fragen, die ihr uns so reingereicht habt. Der Frank duscht gerade noch und ich sehe ihn schon im Bademantel so langsam den Gang runterkommen. Ich guck mal, dass er sich jetzt hier ordentlich noch ins Sprechgeschirr legt und dann geht's los. Hallo Frank, moin, wie geht's dir?
Mahlzeit. Ja, alles bestens hier.
Wie ist das denn so, wenn man so zwischen zwei Reisen mal so kurz so einen Zwischenstopp zu Hause einlegt zum Duschen?
Och, naja, ich bin ja fast eine Woche schon wieder hier, glaube ich, ne? Nee, eine knappe Woche. Also wenig Jetlag diesmal, das ist das Erfreuliche.
Weil dein Körper ist da, aber ich glaube, du warst nicht die ganze Woche anwesend.
Naja, wollen wir mal so sagen, ist natürlich irgendwie über 10 Tage eine Menge hier auch liegen geblieben. Insofern, ich habe schon viel hier am Rechner verbracht derzeit. Aber ich merke, dass es mir nicht ganz so schlecht geht wie vor 1,5 Jahren, als wir hier mal nach Shanghai gepodcastet haben. Denn da hatte ich einen ziemlichen Jetlag und der ist dieses Mal erstaunlich gering. Und ich möchte das jetzt nicht auf den Wodka-O-Saft aus dem Flieger schieben, aber es könnte auch damit zusammenhängen.
Also wenn, dann höchstens auf die Vitamine im O-Saft.
Ja, ich glaube,
der andere Bestandteil wohl eher nicht, ne?
Ich glaube eher die Tatsache, dass ich deswegen ganz gut geschlafen habe auf dem Rückflug.
Ja, das ist natürlich gut. Schlafen hilft. Das total sehe ich auch so. Schlafen ist das Wichtigste.
Richtig.
Kann man gar nicht genug machen eigentlich.
Ja, das will ich jetzt so nicht sagen, aber wenn man irgendwie schon von 6 Uhr morgens auf den Beinen war in Shanghai und dann um 3 Uhr nachts am nächsten Morgen wegfliegt, dann ist es natürlich schön, wenn man dann ein bisschen schlafen kann.
Ja. Ansonsten sind wir beide sowieso ja total bekloppt, stelle ich mal wieder fest. Es ist Sonntagnachmittag.
Ah, geil.
Bei schönstem Sommerwetter eigentlich, also Spätsommerwetter hier in Norddeutschland. Ja. Also es ist so warm wie eigentlich im Juni fast nicht.
Ich wollte gerade sagen, was heißt Spätsommer? Also dem einzigen Sommertag.
Und wir sitzen drin und nehmen hier die Fotophonie auf. Also wir müssen ja auch einen ziemlichen Riss in der Schüssel haben.
Einfach geil. Also so sollte man das machen.
Na, ich weiß nicht. Aber wir haben uns dazu verpflichtet, das heute aufzunehmen, weil du bist auf dem Sprung, es geht schon wieder weiter, ne?
Ja, ich bin jetzt nächste Woche für ungefähr eine Woche in Heidelberg und dann bin ich tatsächlich nochmal ganz kurz hier in Norddeutschland und dann fliege ich in die Toskana.
Ja gut, das mit der Toskana, das weiß ich. Glaube ich, bin ich ja beteiligt.
Richtig.
Ja, freue ich mich.
Das weiß ja noch keiner. Das weiß wirklich keiner. Ein Teilnehmer weiß davon, dass du an der Toskana beteiligt bist. Das ist der Rainer, mit dem habe ich die Woche telefoniert, weil der bei mir ein Filterset ausleihen möchte.
Ja.
Aber sonst weiß das niemand, also bis jetzt.
Gut, dann...
offen gestanden, sorry, ich war in Shanghai. Ich hatte keine Zeit, jetzt alle möglichen Menschen zu informieren.
Ist ja auch nicht nötig.
Darf man jetzt abgesehen, in dem Fall, die Reise machen der Hans und ich und du bist halt auch da, was soll's.
Ja.
Alles gut. Und vielleicht, wenn alles gut läuft, können wir so eine kleine Gemeinschaftsworkshop-Reisenfolge mit den Teilnehmern aufnehmen.
Müssen wir mal gucken,
gebacken kriegen.
Richtig. Ja. Gut. Du hast Shanghai wieder mal gemacht, muss man ja sagen. Wie viel Mal weißt du das eigentlich aus dem Kopf?
Das war das, ich glaube, 4. Mal mit Kunden.
Mhm. Und diesmal hast du eine Statistik mitgebracht, sehe ich hier in unserem Sendungsdokument, die besagt, wie viele Fotos und Videos du insgesamt gemacht hast und du hast es irgendwie aufgelistet nach Kameras und Objektiven und was.
Richtig.
Was soll der Spaß?
Das ist ja immer spannend, so hinterher mal zu gucken, was habe ich jetzt eigentlich benötigt, weil in der Tat, ich bin da hingefahren mit dem vollen Fototrolli. Mhm. Ja, also ich hatte 2 EM1 Mark II dabei, eine Pen F, ich hatte noch dabei eine EM5 Mark II und ich glaube auch noch eine EM10 Mark III, das weiß ich aber gar nicht so ganz genau. Und dazu das volle Objektivprogramm. Außerdem 40-150, da habe ich mich schon vorher zu entschlossen und gesagt, okay, das brauchst du bestimmt vor Ort. Wieder nicht.
Für das 300er 4.0 hast du aber auch nicht mitgehabt.
Das habe ich ja gar nicht im Zugriff, aber das hätte ich auch garantiert nicht mitgenommen.
Ja, weil du sagst, das volle Sortiment. Also, dann
ja, aber so ziemlich. Also alles mögliche, was so an Linsen zur Verfügung steht. Und ich habe jetzt hinterher gedacht, okay, jetzt mal einmal gucken, hat das einen Sinn ergeben und vor allem, was braucht man eigentlich nicht? Also ich habe fast 4000 Fotos gemacht, davon so die gute Hälfte mit der EM1 und die andere gute Hälfte mit der Pen F, übrigens nur mit einer EM1 Mark II, die zweite war quasi Backup- und Teilnehmer-Ausleihkamera und dazu dann noch sowas knappe 80 Videos. Und erstaunlicherweise habe ich 2000 Bilder der 4000 mit dem 12 bis 100 gemacht. Ein Objektiv, was ich gar nicht im Zugriff habe eigentlich. Also ein Objektiv, von dem ich immer gesagt habe, ich glaube, das braucht man nicht.
Dabei habe ich dir von Anfang an gesagt, das ist das Reiseobjektiv schlechthin, also vom Olympus-Sortiment.
Richtig. Und ich habe festgestellt, das ist das Objektiv, was man eigentlich haben möchte. Denn wenn du in die Statistik guckst, dann siehst du, ich habe mit dem 12 bis 100 2000 Fotos gemacht und mit dem 12 bis 40 2.8 eine Blende Lichtstärke 4.
Ganze 4, ja.
Ich glaube, das sind Fotos gewesen im Hotelzimmer oder auf dem Flug oder irgend sowas. Also aber in keinem Fall hatte ich das in der Tasche irgendwann irgendwo mit dabei. Ja. So, und dann habe ich so ein bisschen bunten Mix, ne? Irgendwie 1600 Fotos mit dem Laowa 7,5 statt dem 7 bis 14, was ich auch nur für 3 Fotos benutzt habe und quasi nicht dabei hatte. Bei dem Laowa sind aber fairerweise schon 1000 Bilder ungefähr Timelapse, ne? Muss man auch mal dazu sagen. Also da sind viele, viele Timelapse mitgemacht worden. Und dann geht's nach hinten ziemlich stark runter, ne? 200 mit einem 17mm 1,8 und 100 mit einem 25 1,2 und dann hört's eigentlich auch schon auf.
Ja, gut, aber
der Rest ist marginal.
Wir müssen nicht auf alle Details jetzt in einzelnen Zahlen eingehen, aber was mir stark auffällt ist, bis auf das 12 bis 100, von dem du ja gerade schon gesprochen hast, sind das alles Festbrennweiten, die du eingesetzt hast, überwiegend, wie ich sehe.
Das stimmt, ja.
Das gibt einem ja auch zu denken.
Absolut. Aber vielleicht hängt es auch ein bisschen damit zusammen, dadurch, dass ich das 12 bis 100 hatte, habe ich immer geguckt, welches Genre der Fotografie wird wohl heute anliegen und was kann ich da sinnvoll mit der Festbrennweite ergänzen. Und dann kommt hinzu, das weißt du ja selber auch, also so ein 17mm 1,8 oder auch das 45 1,8 und eben auch das Laowa 7,5, die sind natürlich auch winzig. Diese vier Dinger stecke ich in eine Hosentasche zusammen, die drei Linsen. So, und das 75 und das 25, mit denen ich halt so ein paar Fotos gemacht, die habe ich nur mitgenommen, als wir Modeltermine hatten. Und sonst waren die gar nicht mit in der Tasche unterwegs. Und so habe ich würde jetzt fast sagen, nicht mal die Hälfte dessen, was in meinem Fototrolley drin war, benutzt. Und bin eigentlich ganz zufrieden gewesen und werde mir das auch hinter die Fahnen schreiben fürs nächste Mal. Ich musste das...
Also Moment, entweder schreibst du dir was auf die Fahnen oder hinter die Ohren.
Also hinter die Ohren auf der Fahne. Auf der Fahne hinter die Ohren quasi. Mhm. Dass man damit gut leben kann. Und muss ich das 12 bis 100 leider am Freitag wieder abgeben, hier in der Wendenstraße. Mhm. Aber ich glaube, das ist so ein Objektiv... Das könnte sehr gut bei mir, ich sag's jetzt mal ganz böse, einen 12 bis 40 und sehr wahrscheinlich sogar einen 40-150 ersetzen.
Mhm. Ja. Der MC14 Telekonverter passt da aber nicht dran, ne?
Nein, der passt da nicht dran.
Ja, weil der Konverter ja so eine leicht herausstehende Linse nach vorne hat.
Genau.
Da ist nicht viel gebaut, ne?
Der passt leider nicht.
Nee, der passt nur ans 40 bis 150 und ans 300-40.
Ja, aber das 40, 150, also ich will damit nicht sagen, das würde ich dann verkaufen, darum geht es mir in dem Fall nicht, aber ich wüsste dann einfach, ich hätte das sehr viel seltener dabei, das nimmst du dann mit, wenn du irgendwie, so wie du vermehrt im Moment Sport fotografierst oder Tiere oder sowas, aber für den Standardeinsatz, ja, braucht man es eigentlich nicht und der Stabi von dem 12 bis 100 ist ein Hammer, also ich bin wirklich angetan gewesen.
Absolut. Das war ja meine Erkenntnis damals auf der Fotokina 2016, wo ich schon kurz mal ausprobieren durfte, da in der Event-Location, wo ich sagte so, puh, das ist das Ding, was man auf Reisen mitnehmen will, wenn man überwiegend eben seine Reiseeindrücke dokumentieren will und meistens eben auch gutes Licht vorfindet. Mhm. Genau wie du sagst, wenn man in schlechten Lichtsituationen überwiegend fotografiert oder eben dieses Freistellpotenzial von einer Blende mehr unbedingt braucht für Porträts oder so, gut, dann ist es vielleicht nicht das Beste. Genau. Immer dabei, Objektive, aber ansonsten für die Reise sehe ich auch 12 bis 100, ist wirklich ein cooles Ding.
Aber dann vielleicht hier noch so ein kleiner Trick für den einen oder anderen, was ja dann oft hilft, und das ist der Vorteil von dem 12 bis 100, auch gegenüber dem 12 bis 40, ist denselben Bildausschnitt bei so einem Porträt zu fotografieren, mal 4 Schritte zurückgehen und mehr zoomen, dann verdichtet sich der Hintergrund und damit wird es hinten ruhiger. Also insofern, ich glaube, ich würde das 12 bis 40 nicht vermissen, aufgrund der Einblende. Und Licht, naja, was ist schon Licht? In Shanghai war es oft sehr dunkel und wir haben einfach aus der Hand noch Wolkenkratzer fotografiert auf dem Weg.
Ja, das ist ja auch schon eine der Erkenntnisse. Ich weiß nicht, ob du die jetzt teilst, aber was ich so beobachtet habe mit der EM1 Mark II im realen Einsatz gegenüber der EM1 Version 1. Ja. Die Mark II ist ja, was das ISO-Rauschen angeht, nochmal wirklich mindestens 2 Blenden besser geworden. Also man kann da höhere ISOs einstellen, ohne dass das Rauschen so stark zunimmt, wie es bei der M1 Version 1 zu beobachten war. Und vor allem weniger Farbrauschanteile, sondern wieder noch mehr so monochromes Körnung, könnte man sagen. Und insofern gleicht sich das dann natürlich schon fast wieder aus.
Ja, zumal das im Prinzip das, was du jetzt quasi Körnung nennst, also dass das nicht farbige Rauschen sich eben auch sehr leicht beheben lässt hinterher.
Genau.
Ja? Also das ist das Schöne an der Form von Rauschen. Und ja, also für alle, die dies interessiert, ich benutze, habe die EM1 Version 1 immer in der ISO-Automatik auf 1600 begrenzt und jetzt habe ich auf 2500, manchmal auf 3200 begrenzt.
Jetzt sage ich dir was Verrücktes. Meine Obergrenze habe ich auf 6400 gestellt.
Das ist wirklich ganz schön verrückt.
Ja.
Du bist aber auch ein Teufelskerl.
Ich bin Kummer gewohnt.
Ach so, verstehe.
Nein, alles gut. Dann war es das erstmal zu Shanghai, würde ich sagen. Ne? Wenn ja, da noch was gut. Großartiges ist, dann machen wir mal eine längere Sendung nochmal über Shanghai.
Ja, sehr gern. Aber
so, was innerlich da passiert ist oder nicht passiert ist und so weiter und so weiter.
Ja, das würde jetzt völlig den Rahmen sprengen.
Ja, wir wollen ja heute eine News-Sendung eher machen und mal und hausmeistern, wie man so schön sagt. Also uns den Hörern wieder mehr zuwenden und den Einsendungen. Das haben wir jetzt ja 2 Folgen lang nicht gemacht. Da haben wir ja eher mit Marco LaRousse über PPN gesprochen und Marco so ein bisschen vorgestellt als Streetfotograf. Und dann kommt ja vielleicht auch noch was in Zukunft, weil unsere Hörer haben sich ja auch dazu geäußert und gesagt, ja, sie würden gerne mehr über Streetfotografie hören und mal eben von Marco. Und dann werden wir das Marco auch vorschlagen und mal gucken. Er schien ja auch nicht abgeneigt, also da sehe ich Chancen. Und wir hatten ja so eine Sendung, die ich jetzt kürzlich mit dem Harald Löffler zusammen aufgenommen habe, so eine Themensendung, quasi Inspiration, wie macht man gute Milchstraßenfotos, damit die Leute ein bisschen Anregung haben, wieder loszuziehen. Das war die letzte Sendung hier vor. Und vielleicht hört ihr nochmal rein, falls ihr sie noch nicht gehört habt, die beiden. Die sind sehr interessant, wie ich finde, und kriegen wir auch gutes Feedback so in den anderen Kanälen noch dazu. Und deswegen haben wir heute gesagt, so, wir müssen hier mal wieder ein bisschen aufholen, was wir sonst so an Einsendungen bekommen haben und uns nochmal so ein bisschen, ja, bei den Hörern auch bedanken.
Genau, also quasi News, Feedback und Quanda, wie der Social Media Mensch heute sagt.
Was für ein Ding?
Quanda. Kennst du Quanda nicht?
Nee.
Q&A, Quanda. Ist doch ganz normaler Tag.
Verdammt nochmal. So, schön Dank, dass du die Überleitung kaputt gemacht hast.
Oh, ja. So bin ich.
Ich sag nur Quando.
Ja.
So, danke sagen an unsere Hörer wollen wir an dieser Stelle. Und zwar auf jeden Fall mindestens 2, noch ein paar mehr danach, aber 2 auf jeden Fall, die uns quasi bei Auphonic haben was zukommen lassen. Eine anonyme Spende über 5 Produktionsstunden. Herzlichen Dank dafür an dich. Du weißt, wer du bist, der du das gemacht hast. Wir wissen es nicht, du hast deinen Namen nicht angegeben. Und dann ist was Unglaubliches bei Auphonic eingegangen, wie ich finde. Also das ist der Rekord im Moment. Die größte Einzelspende, die je jemand für uns dort getätigt hat. 25 Stunden, das ist der absolute Wahnsinn. Jemand hat 25 Stunden gekauft und da wissen wir sogar den Namen. Also vielen Dank, Johannes. Du warst es. Herzlichen Glückwunsch. Kannst dir Sternchen ins Tagebuch kleben. Du bist der Rekordhalter an Einzelspenden bei Auphonic.
Ja, vielen Dank, Johannes.
Ja, und auch vielen Dank für deinen Kommentar, den du eben dazu abgegeben hast. Ich lese ihn einfach mal vor. Der ist nämlich sehr schön kurz. Er hat uns das gespendet, weil er uns für den derzeit wohl gehaltvollsten Fotopodcast hält.
Gut, das geht mir nicht anders.
Das will ich nicht weiter kommentieren, aber es geht runter wie Milch, Öl und Honig zusammen.
Ja.
Ich freue mich riesig. Vielen Dank, Johannes. Ganz toll.
Ja, vielen Dank. Wobei, ich glaube, Dieter, du hast schon mal irgendwann so eine Riesenspende vorgelesen, eine anonyme, wo wir uns gefragt haben, wer könnte das gewesen sein. Aber ich hab da nie reingeguckt bei Auphonic, was wir dann spenden. Aber wir haben schon mal so eine Riesensumme gehabt, wo ich dachte, was ist denn hier los? Okay. Gut. Wie auch immer ist Wurst, an Johannes auf alle Fälle vielen Dank und an alle anderen, die uns unterstützen natürlich auch.
Ja.
Und das gilt ganz besonders natürlich auch für die Amazon-Unterstützer da.
Richtig, alle Leute, die bei Amazon auf unsere Partnerlinks geklickt haben und dann auch was danach gekauft haben. Vielen Dank an euch, da ist gerade jetzt im Juni wieder ein ziemlich erklecklicher Betrag zusammengekommen. Den haben wir auch schon als Gutschein uns von Amazon auszahlen lassen. Und da können wir jetzt auch mal sagen, was wir damit gemacht haben, unter anderem mit diesem Beitrag. Wir haben uns nämlich ein drittes professionelles Headset jetzt gegönnt. Ja, der Frank und ich benutzen seit einigen Sendungen ja hier das gute Beyer Dynamic, was ja auch die Sportreporter im Fernsehen gerne aufhaben und so weiter. Ja. Und wir beide sind sehr zufrieden damit, wir finden es toll.
Und schöne Grüße an Elmar Paulke.
Ja.
Elmar, genau. Sei gegrüßt. Ich sehe dich immer mit meinem Headset im Fernsehen. Das ist einfach geil.
Ja, nicht nur er, auch die Jungs bei RAN NFL haben das auch.
Ich weiß.
Ninja Warrior Germany, die beiden.
Ja. Bushi. Ja, ja. Schöne Grüße an Bushi.
Genau, Bushi. Ich kam nicht auf den Namen, richtig. So, okay. Also, da haben wir uns jetzt noch ein drittes gegönnt, weil das war ja immer so ein bisschen peinlich, also mir zumindest, wenn ja, Studiogäste zu uns zu Besuch kamen fürs Interview und wir haben denen dann unser zusammengebasteltes Headset aus einem Kopfhörer und einem mit Klettband angesteckten Ansteckmikrofon da kredenzt. So, aber da können wir uns jetzt also auch gut aufgestellt fühlen und das habt ihr möglich gemacht. Also ganz herzlichen Dank, das macht uns riesig Spaß, dass ihr uns so unterstützt und dass ihr die Amazon-Links eben auch so gerne benutzt und dann auch was kauft.
Jawohl.
Vielen Dank.
Immer weiter so.
Gut, dann kommen wir zu den Feedbacks tatsächlich. Und zwar sind die natürlich überwiegend noch, zumindest der Anfang jetzt, zu Folge 93. Oha. Zur Tabletop-Action-Fotografie. Da hattest du, Frank, ja sehr ausführlich Inspiration gegeben und Anleitung, wie man auf einem Tisch Action macht und dabei auch
jetzt
noch fotografiert.
Geht das wieder los.
Ja, du entschuldige bitte, ich habe das jetzt letztens wieder
Kannst du das nicht ordentlich umschreiben?
Ich habe das in den Podcast-Meta-Podcast, also da, wo die Leute darüber reden, wie man Podcasts macht und wie man sie erfolgreich macht, habe ich gelernt, es geht einfach nur um Sex. Sex sells und im Moment die Top-Podcasts in Deutschland reden alle rauf und runter nur über Sex und deswegen, wir müssen hier einfach jetzt auch mal das nicht machen.
Küchentisch-Action. Behandeln. Ich habe es jetzt verstanden.
Genau. So, aber da hat sich Thomas gemeldet. Und der hat sich nicht nur mit einem Text gemeldet, sondern hat uns auch Fotos geschickt von dem, was er gemacht hat. Nämlich so Glasspritzfotos. Und die Fotos dürfen wir auch in den Shownotes zeigen. Da haben wir die Erlaubnis von ihm bekommen. Das finde ich toll, deswegen machen wir das auch. Und ich versuche die auch hier wieder im Audio-Stream so mit einzublenden, dass ihr die jetzt zeitgleich auf eurem mobilen Gerät anschauen könnt, falls ihr den Podcast darüber hört. Thomas schreibt uns dazu. Moin ihr beiden. Anbei ein paar Arbeiten von mir zum vorgestellten Thema. Alle Bilder wurden geblitzt. Auch wenn ich Nikonianer bin, höre ich euren unterhaltsamen Podcast sehr gerne. Weiter so. Danke für die schönen Stunden während der Autofahrt. Grüße, Thomas. So, prima, Thomas. Also nochmal danke, dass du uns A geschrieben und B die Bilder geschickt hast, die wir jetzt zeigen können. Und die sind ja wirklich sehr ansehnlich geworden.
Absolut, schön gemacht. Ihr habt ja gesagt, Blitzen hilft, gerade wenn ihr sonst das sonstige Umgebungslicht aussperren könnt, dann kriegt ihr natürlich sehr, sehr kurze Beleuchtungszeiten, damit sehr eingefrorene Momente. Muss halt ein bisschen üben oder einen passenden Auslöser haben. Aber hört doch nochmal rein in die 93, da könnt ihr nochmal nachhören, wie das genau funktioniert. An dich auf alle Fälle, vielen Dank, Thomas, für deine Einsendung hier.
Ja, und das finden wir eben ganz toll, wenn ihr euch dann eben inspirieren lasst durch das, was wir erzählt haben und uns dann vielleicht auch mal so ein bisschen an den Ergebnissen teilhaben lasst. Das ist eigentlich ganz cool.
Absolut.
So, prima. Dann haben wir noch ein Feedback bekommen von Peter. Mhm. Peter schreibt uns: Servus Dieter und Frank, bezüglich der RAW-Entwicklung in der Kamera stelltet ihr in der letzten Folge eine Frage an die Fujifilm-User unter den Hörern eures Podcasts. Dazu lässt sich sagen, dass zumindest die X100T und die X-Pro2 diese Möglichkeit vorsehen. Übrigens, ich schmunzel regelmäßig, wenn ich euch zuhöre. Wie ihr wisst, wart ihr am Anfang recht langatmig, legt jetzt aber ordentlich Content und kurzweiliges Erzählen an den Tag, sodass auch die langen Folgen wirklich gut zu hören sind. Nicht nachlassen, geschweige denn aufhören. Herzlichen Gruß, Peter. Ja, langatmig sind wir ja immer noch eigentlich.
Wovon redet der Mann? Ich habe heute Morgen auf dem Weg zum Bäcker wieder einen Podcast gehört. Da habe ich mich gefragt, warum geht's in der iPhone-App nicht auf vierfache Geschwindigkeit? Ja, gut, wie auch immer, vielen Dank, Peter, für dein Lob und ja, ich glaube nicht, dass wir jetzt hier morgen aufhören wollen.
Ja, ich wollte auch sagen, wer hat denn von aufhören gesprochen? Wo kommt denn das jetzt auf einmal her?
Na gut, du weißt ja, wenn man damit so ein bisschen spielt,
ach so,
dann hilft das, ja, dann hilft das
die
ja.
Nummer.
Ja, die Nummer, genau, du kennst die Nummer ja von allen, du kennst sie alle. Mhm. So, also manche haben dann ja komplett aufgehört, plötzlich, tatsächlich. Andere sind dann ja 48 mal wiedergekommen. Aber ich glaube nicht, dass wir uns im Moment mit dem Gedanken tragen, hier aufzuhören. Im Moment, merkt ihr, senden wir so viel wie selten. Muss ich auch mal dazu sagen. Im Moment kommt ja fast wöchentlich eine Folge.
Gut, das läuft halt auch gerade gut.
Ja, ja.
Muss man einfach sagen. Es kann jetzt auch mal wieder vorkommen, dass ihr zwei Wochen lang nichts von uns hört. Also, ne? Ich habe jetzt nicht so riesig Lust, Sachen vorzuproduzieren auf Halde.
Schon klar.
Die wir dann nach, wie soll ich sagen, datumsgesteuert automatisch veröffentlichen oder so. Also gerade bei News-Sendungen macht das ja auch überhaupt keinen Sinn, in meinen Augen.
Ja, und ehrlicherweise, so lange Folgen, wie wir produzieren, ist es auch gar nicht, ganz schön schwierig, glaube ich, ne? Also wenn wir es mal jetzt gemeinsam angucken und sagen würden, wir würden jetzt nach dieser Sendung eine weitere produzieren, dann ist man noch auf, also, weil dann haben wir am Ende 5 Stunden produziert. Und das ist nicht witzig. Da müsste man ein kürzeres Format fahren, damit das funktionieren würde. Insofern, ja, vielleicht gibt's mal wieder eine Lücke, aber im Moment läuft's hier bei uns, ne? Also aufhören ist, im Moment ist genau das Gegenteil der Fall von als aufhören.
Genau. Wie gesagt, wir müssen jetzt gucken, wenn wir beide zum Beispiel auf Reisen sind, wie in der Toskana und dann ja später 4 Wochen danach nochmal am Mallorca. Da kann es zu Sendungslücken kommen und das bitten wir einfach jetzt schon mal vorab um Verständnis, dass es so ist, aber ja. Wir machen das halt so, wie es uns jetzt hier gut reinläuft, wie der Schweizer sagt.
Genau, 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 genau.
Wir haben noch ein Feedback von Tim bekommen. Der schreibt eigentlich dich persönlich an, wahrscheinlich, weil er die Adresse gegoogelt hat. Ich lese es einfach mal so vor. Ne?
Ja.
Moin, moin Frank, erstmal ein Wort des Lobes. Ich habe vor mehreren Wochen mal nach einer Möglichkeit gesucht, neue Techniken, News und so weiter komprimiert mit Erfahrungen zu finden. Ich habe angefangen, chronologisch und die neuesten Folgen mir anzuhören. Gefällt mir wirklich gut. Bereits eure ersten sind einfach top. Weiter so. Ihr behandelt Themen, die ich mich auch schon gefragt habe. Ich mache hier mal einen Einschub, weil ich glaube, ich verstehe das so, dass der Tim, ne, Tim ist es doch, der schreibt, ja, dass der Tim angefangen hat, sowohl unsere aktuellen Folgen sozusagen zu hören, wie sie jetzt erscheinen, aber auch die ersten eben der Reihe nach sich parallel noch reinzuziehen. Also das auch schon mal Hut ab vor dieser Leistung, Tim, dass du dir das alles nochmal anhörst. Okay, jetzt hat er noch eine Folge sich rausgeholt. Folge über die Semi-Profis. Viele tolle Tipps, sehr kontrovers diskutiert. Tolle Gesprächspartnerin bei euch, Hut ab. Vielleicht ein paar Worte zu mir. Ich habe mir nach langen Diskussionen im Januar für eine OMD entschieden. Also ich habe mich, für eine OMD entschieden. Mit dem Tele 14 bis 150 mm von Olympus. Ich bin bisher wirklich zufrieden. Bisher dachte ich, die Auswahl an Objektiven sei klein. Aber die ersten Folgen von euch haben mir gezeigt, dass dies gar nicht der Fall ist. Meine Fotoverwandtschaft kennt vor allem eins, Canon. Aber zu MFT findet man schwerer etwas. Daher meine Frage. Ich suche eine Abwechslung zum Tele. Etwas im Weitwinkelbereich, auf jeden Fall lichtstärker als F4. Die Pro-Serie von Olympus bietet sich irgendwo ja an, aber nach euren Folgen gibt es ja deutlich preiswertere Alternativen. Was aus euren Erfahrungen lohnt sich? Wovon sollte man die Finger lassen? Ich fotografiere gerne in der Dämmerung. Über eine Antwort würde ich mich natürlich sehr freuen und macht weiter so mit freundlichen Grüßen, Tim. Gut. Hui, das war wirklich eine lange Mail, Tim. Und absolut. Aber eine gezielte Frage, nämlich nach quasi lichtstarkem Weitwinkel. Und da haben wir quasi am Anfang der Sendung ja schon die Antwort gegeben, oder?
Ja,
oder also, fällt dir noch was ein?
Also natürlich ist es so, dass du mit dem 7 bis 14 Pro gut aufgestellt bist, gerade wenn du zoomen können möchtest. Und es würde sich auch optimal anschließen an dein 14 bis 150. Jetzt kommt das Aber. Es ist relativ groß, es ist relativ teuer und du brauchst, wenn du dann noch Filter benutzen willst, eine Sonderkonstruktion, die du bestimmt in unseren Filter-Reihfolgen in der Vergangenheit gehört hast, weil der Dieter und ich haben jeden Filterhalter, den es für das Objektiv gibt, so ziemlich durch. Und wie du am Anfang gehört hast, ich war jetzt mit dem Laowa 7,5mm unterwegs. Da wird es in Kürze ein ausführliches Review mit Bildbeispielen bei uns auch, also bei mir im Blog irgendwo geben und auch bei YouTube. Aber ich kann dir so viel sagen, ich bin davon begeistert, aber ich habe ein Teilnehmerbild von einem Workshop aus der Vergangenheit gesehen. Das war relativ unscharf.
Jetzt müssen wir kurz nochmal dazu sagen, Frank, 7 bis 14 von Olympus hat eine Lichtstärke von F2,8.
Richtig.
Und das Laowa 7,5mm, die Festbrennweite, die du mit hattest, hat was für eine Lichtstärke? Die hat
eine Lichtstärke von 2,0.
Ah, sogar noch lichtstärker. Okay. Ja, ist aber eine Festbrennweite.
Ist eine Festbrennweite. Und 7,5 und 7 macht auch schon einen kleinen Unterschied, muss man sagen. Gerade im Ultraweitwinkelbereich ist auch so ein halber Millimeter Thema.
Ja.
Aber es ist sehr lichtstark. Und meins ist bei Offenblende extrem scharf. So, ich habe aber ein Teilnehmerfoto gesehen von jemandem, der mit mir auf einem Workshop war. Das war recht unscharf bei Offenblende. Ich weiß nicht, ob es eine Sehentstreuung gibt. Ich bin jetzt beim Vorbereiten des Reviews nochmal mit dem Hersteller oder dem deutschen Importeur in Kontakt, einfach um rauszufinden, was ist da genau los. Weil meins kann man bei 2.0 benutzen, wunderbar. Und das ist ein voll manuelles Objektiv, gleich für dich, Tim. Du hast also keine Datenübertragung. In Lightroom kannst du nicht sehen, dass es das Objektiv war. Die Blende wird nicht übertragen. Du hast keinen Autofokus und nichts, aber es sind 7,5mm. Ich habe auf einer der Tasten meiner Kamera Focus Peaking liegen und drehe ein bisschen an einem Entfernungsring. Ja gut, und ansonsten mache ich so, wie andere es gerne mögen. Das habt ihr ja auch gerade erst hier in einer der Folgen gehört. Ich drehe vorne am Blendenring, um die Blende zu verstellen und Licht reinzulassen oder Licht auszusperren. Das ist nämlich ein mechanischer Blendenring an dem Objektiv und alles ist gut. Aber es ist mit ungefähr 600 Euro auch kein echter Schnapper, ne? Muss man gleich mal dazu sagen.
Aber deutlich günstiger vom Anschaffungswert jetzt her als das 7 bis 14 von Olympus.
Auf alle Fälle. Und es ist sehr klein, sehr handlich. Ja, ich bin wirklich ganz angetan und ich bin schnell begeisterungsfähig, das wissen viele, ne? Und das lässt dann auch mal wieder nach und ich sage, okay, ich habe mich geirrt, ist doch nicht so, aber ich habe es ja jetzt seit 6 Wochen im Einsatz und glaub mir, ich mag auch Qualität und wenn ich geglaubt hätte, ich würde mit dem 7 bis 14 von Olympus in Shanghai die besseren Fotos machen, hätte ich das mit mir rumgeschleppt.
Okay, jetzt nochmal ganz klar gesagt, das 7,5 mm von Laowa ist ein voll manuelles Objektiv für knapp 600 Euro.
Ja, für 600, ich glaube 20 oder sowas, ja.
Okay, so, ja. Und der 7 bis 14, 2,8 von Olympus kostet weit über 1.000, ich glaube 1.400 immer noch, ne?
Ich glaube, es hat immer ein UVP 1.299 gekostet und es kostet immer noch irgendwie 1.100 und ein paar zerhackte, ja.
Ja, okay, ist dann aber eben ein voll ins Mikroverfahrenssystem integrierte Weitwinkel. Ja. Dann gäbe es dann noch die Variante, wenn man drauf steht, 8 mm Fisheye. Lichtstärke 1,8, das ist natürlich in der Dämmerung besonders gut und für Milchstraßenfotografie zum Beispiel sehr interessant. weil ja, da ist auch egal, ob die ein bisschen gebogen im Bild ist oder nicht, weil die ist eh leicht gebogen abgebildet ja, meistens.
Es gibt noch die Version 9 bis 18 von Olympus.
Ja, das ist aber das nicht ist, so lichtstark.
Genau, ist nicht besonders lichtstark, aber für einen Weitwinkel trotzdem auch ganz okay, sag ich mal.
Ja, und dann gäbe es natürlich das 7 bis 14 von Panasonic, was aber auch eine Blende 4 als Offenblende hat. Deswegen finde ich das jetzt hier keine wirkliche Empfehlung an der Stelle für Leute, die in der Dämmerung viel Weitwinkel machen wollen.
Aber alternativ zu dem 7 bis 14 von Panasonic gibt es ja noch so ein neueres. Wir haben auch in einer der vergangenen Sendungen davon berichtet, das ist ein 8 bis 18 von Panasonic. Es hat eine Anfangslichtstärke von 2,8 bei 8 mm. Und wenn du dann stärker reinzoomst Richtung 18, dann hat es nur noch eine Lichtstärke von 4,0. Mhm. Vielleicht wäre auch das was.
Ja gut, das ist ein ganzer Millimeter im Weitwinkel weniger und dann eben auch nicht ganz so lichtstark. Ja,
muss man wissen. Kostet, genau, und das kostet unter uns gesagt dasselbe wie ein 7 bis 14 von Olympus. Also auch kein Schnapper.
Okay, ja, dann wäre meine Entscheidung klar und ja, die, ich meine, ich habe da 7 bis 14 in der Tasche und es bleibt auch da. So,
verstanden, ganz klar. Ja, Tim, ich hoffe, wir konnten dir ein bisschen helfen. Ansonsten ja, darfst du gerne nochmal nachfragen oder einfach bei uns in die Facebook-Gruppe kommen. Die heißt Olympus Support Fragen und Antworten. Da werden dir solche Fragen auch beantwortet.
Auf jeden Fall beste Grüße hier von uns nach Glinde.
Jawohl.
Da sitzt der Tim nämlich, lese ich gerade noch hier. Und jetzt kommt was richtig Schönes. Oh, jetzt kommt was Schönes. Jetzt kommen Sprachnachrichten. Und zwar hat uns der Paul eine Sprachnachricht geschickt.
Aha. Hallo Dieter, hallo Frank. Hier spricht der Paul aus Luxemburg. Vielen Dank für euren super Podcast. Ich höre euch jetzt schon seit anderthalb Jahren und freue mich auf jede Folge. Zur Folge 94 hätte ich noch einen Nachtrag zum Thema Fuji und Filmsimulationen. Bei Fuji kannst du einstellen, ob du nur JPEG, nur RAW oder JPEG plus RAW speichern willst. Dann kannst du zusätzlich einstellen, welche Filmsimulationen du gegebenenfalls für die JPEGs haben möchtest, zum Beispiel Astia oder Velvia. Diese Optionen haben die Kameras der X-Serie seit Jahren, vermutlich seit Anfang an. Die Entwicklung der RAWs passiert dann in der Kamera und die Simulationen sind schon ziemlich nah an dem echten Filmlook dran. Fuji kennt sich ja schließlich damit aus. Außerdem kannst du dann jederzeit ein RAW aus deinem Rechner oder aus Lightroom auf eine SD-Karte speichern und dann erneut in der Kamera mit einer dann zu wählenden Filmsimulation entwickeln. Das geht aber nur mit der Einschränkung, dass die Aufnahme auf jeden Fall mit der gleichen Kamera gemacht werden musste. Also ein RAW aus einer X-T2 muss immer in einer X-T2 entwickelt werden. Und was die Software anbelangt, so glaube ich eigentlich, das zu verstehen, dass das eigentlich für eine Batch-Bearbeitung gedacht ist und andererseits, dass Fuji wahrscheinlich ihren Quellcode so gut wie möglich schützen will und nicht rausgeben möchte. Ja, so, das war's schon. Macht weiter so. Grüße aus Luxemburg. Tschüss.
Ja, vielen Dank, Paul, für deine Sprachnachricht, die auf unserem Anrufbeantworter angekommen ist. Und da finde ich echt super, dass Leute auch aus dem Ausland dann bei uns hier anrufen und sich zu Wort melden. Aus Luxemburg in dem Fall. Cool. Super, super toll. Ja, den Gedanken, den du da hast, dass Fuji sein, wie soll ich sagen, sein Know-how schützen will, indem so eine Blackbox-Entwicklungsmöglichkeit liefert für die Filmsimulation, da liegst du wahrscheinlich gar nicht so falsch. Wobei ich mir vorstellen kann, es gibt bestimmt heutzutage auch in der modernen Softwareentwicklung Mittel und Wege, wie man einem, sage ich mal, Hersteller wie Adobe auch ein Entwicklungsmodul auch in der Blackbox verpackt als kompilierte Library oder sowas schicken kann, damit die das in Lightroom direkt einblenden, damit es auf dem Rechner läuft. Aber alles in allem teile ich deine Ansichten, die du da genannt hast und vielen Dank, dass du auch nochmal darauf hinweist, welche Kameras man benutzen kann bei Fuji, um die Bilder nachträglich sogar wieder mit Simulation in der Kamera zu entwickeln. Das ist bei Olympus, glaube ich, auch nicht anders. Also da muss man auch die Kamera benutzen, mit der man das RAW aufgenommen hat, um es nochmal eben in JPEG erneut zu wandeln mit irgendwelchen Artfiltern oder sowas. Wobei bei Olympus steht eben die Software von Olympus auf dem Desktop zur Verfügung, die das sehr, sehr gut eins zu eins macht. Da muss man das nicht nur deswegen wieder in die Kamera zurück. Man kann, aber man muss nicht.
Ja. So. Ja, Paul, vielen Dank und vielleicht ein Aufruf an alle anderen da draußen. Ne? Ihr habt es ja gehört, wie man das machen kann. Also, wenn auch du uns eine Nachricht zukommen lassen möchtest, dann ruf doch gerne bei dem Dieter in Kiel an. 0431 696 71 831 und da kannst du uns gerne eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Super gern, nicht viel länger als 90 Sekunden, weil du hörst es, das ist eine gute Zeit, um eine Menge unterzubringen, auch an Fragen oder Hinweisen und gleichzeitig schön, um es hier abzuspielen. Wir freuen uns über jeden Anruf von euch da draußen.
Genau, und wenn du hier anrufst, dann machst du das, weil du veröffentlicht werden möchtest in einer unserer folgenden Episoden. Ne? Das muss dir dann klar sein. So, jawohl. Wir freuen uns drüber. Mhm. Und ich habe hier noch eine Audionachricht bekommen. Da geht es um ein Thema, das wir schon recht länger zurück mal angesprochen hatten. Aha. Um die Firmware-Updates für Drohnen von DJI und wie sie das so machen, das Prozedere. Aha. Der Matthias hat sich gemeldet bei uns.
Sehr schön.
Hallo, hier ist der Matthias. Ich bin seit kurzem begeisterter Hörer eures Podcasts und wollte mich für den auch gleich mal bedanken. Ist jetzt einer meiner absoluten Lieblingspodcasts geworden. Die Folge 93 habe ich leider eine Woche zu spät gehört, denn das DJI-Flugverbotsproblem hat mich genau betroffen. Ich habe mir nämlich eine Spark bestellt, die ausgepackt, bin damit in die Nähe von Prag gefahren übers Wochenende, um sie zu testen, habe sie eingeschalten und konnte nicht fliegen, musste dann erstmal in das nächste Dorf fahren, um in einem Café mit WLAN das Firmware-Update runterzuladen und durchzuführen. Dann konnte ich 1,5 Stunden später meine ersten Flugversuche damit unternehmen. Also wirklich sehr ärgerlich, wenn man das so macht wie ich. Wird mir in Zukunft nicht mehr passieren, da ich ja euren Podcast abonniert habe und somit immer up-to-date bin.
Ja, Matthias, vielen Dank für deinen Hinweis. Tja, was soll ich sagen? Das ist natürlich höchst ärgerlich. Also erstens, dass du unsere Folge zu spät gehört hast. Zweitens, dass dir das genau dann passiert ist. Und drittens freuen wir uns natürlich total, dass dir der Podcast gefällt und dass du uns gefunden hast und dass du uns regelmäßig hörst. Ich glaube, zu dem Thema selber ist in der Folge von dem Dieter und mir alles gesagt worden, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Es hat dich jetzt getroffen. Vielleicht auch so als Hinweis ganz generell an alle Hörer da draußen, wenn man etwas ganz neu gekauft hat, dann würde ich mich gleich nicht so richtig darauf verlassen, dass es gleich alles funktioniert. Ne? Ihr wisst es gibt immer irgendwelche Dinge, die dann anders sein können. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hast du die Spark ganz neu gehabt und wolltest sie dann am Wochenende in der Nähe von Prag testen. Wenn man dann das Ding das erste Mal einschaltet, können einem solche Dinge passieren. Aber du warst ja nicht völlig aus der Welt, hast ja eine Lösung gefunden. Das freut mich erstmal so, dass du überhaupt fliegen konntest.
Ja, also auch von mir nochmal, das ist ja schade, dass dich das jetzt auch noch betroffen hat, was wir damals als hypothetisch angenommen haben, dass es passieren kann. Und du bist jetzt leider der Musterfall. Doof gelaufen. Ja, Frank hat jetzt auch schon alles dazu gesagt. Wir kommen später im Laufe der Sendung auch nochmal auf das Thema Drohnen, kann ich jetzt hier schon zumindest ankündigen an der Stelle.
Schon wieder?
Ja, ja, ist ja auch erfreulich. Ja, na, ob es erfreulich ist, die einen sagen so, die anderen sagen so.
Ah, verstehe. So,
aber ja, mit der Update-Politik von DJI, also da muss, glaube ich, nochmal in der Firmenzentrale da in China vielleicht nochmal drüber nachgedacht werden. Ja. Gut, kommen wir zu den versprochenen News.
Ja, schön. Olympus, der Hersteller unseres Vertrauens quasi, hat seinen jährlichen Finanzreport rausgebracht und rausgegeben. Da gibt's natürlich wieder jede Menge zu entdecken und nachzulesen, seitenlange Zahlenkolonnen. Wen das interessiert, folgt doch gerne einfach mal dem Link direkt zu der Olympus-Seite, könnt ihr euch ein bisschen einlesen. Wir haben da nur mal so ein bisschen drüber geguckt und haben gesagt, okay, was ist relevant und was sind die großen Dinge, die da rauszulesen sind. Und ich glaube, der Dieter und ich sind uns einig, dass es aus dem Report hervorgeht, dass es eine noch stärkere Fokussierung auf das UMD-Segment und hochwertigere Linsen geben wird, also insbesondere auf das Pro-Segment der Linsen. Mhm. Und dass ganz offensichtlich das Segment Pen, oder meinen wir im Moment nicht primär die Pen-F, sondern alles darunter, also die kleineren kompakten MFT-Kameras von Olympus, so ein bisschen an Bedeutung verliert. Also die haben, glaube ich, so ein bisschen das Problem, was die kompakten vor ein paar Jahren schon hatten, nämlich sie werden einfach durch Smartphone abgelöst. Und ja, da scheint es eine Menge Konkurrenz zu geben aufgrund der Smartphone und deswegen kaufen weniger Menschen kleinere, handliche Point-and-Shoot-Kameras.
Ja, vor allem muss man dazu sagen, die Smartphones kommen von der einen Sache. Teilweise, wie du jetzt bei den neuen iPhones ja siehst, sind teilweise 2 Kameras nebeneinander auf der Frontseite installiert. Ja. Eins ist ein bisschen weitwinkliger, ein Kameramodul, eins geht eher so Richtung Tele schon. Das heißt, der Vorteil der Wechselobjektive wird jetzt schon attackiert. Also die Pens haben ja als Vertreter der MFT, haben sie ja die Möglichkeit, dass man Objektive speziell für jeden Anwendungsfall wechseln kann, wenn man das möchte. Ja. Und bei Smartphones geht das jetzt auch los, dass man so eine Art Wechselobjektiv einbaut, also durch Umschaltung. Und dann ist ja auch noch die L16, über die hatten wir ja auch schon mal berichtet, angekündigt, beziehungsweise gibt's ja das Projekt, da kann man sich ja als Co-Founder sozusagen noch betätigen. Ja. So eine Spezialkamera, die aussieht wie ein Smartphone mit 16 Kameramodulen und Objektiven drin, die eben auch diese Computational Photography nutzt, um tolle Bilder hervorzubringen, die eben aus unterschiedlichen Brennweitenbereichen zusammengesetzt werden, wo man eben auch kein Objektiv wechseln braucht, aber trotzdem den Vorteil von Wechselobjektiven im Bild als Bildwirkung erzeugen kann. Ja, klar, also da kommt Druck von unten, muss man einfach sagen.
Absolut. Und dann gibt es natürlich auch immer, ich sag mal, erschwinglichere Einstiegsmodelle von der anderen Seite, muss man dazu sagen. Also auch die Einstiegsmodelle werden nicht so richtig viel teurer. Der Preisverfall ist ein bisschen gestoppt, habe ich den Eindruck, so insgesamt. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich sag mal, das Produkt aus dem eigenen Haus, was es dann so gäbe, wäre ja vielleicht so eine EM10. Mhm. Und da ist ja die EM10 Mark II nach wie vor auf dem Markt, trotz Vorstellung EM10 Mark III. Und vielleicht greifen dann der ein oder andere auch noch eher zu dem Segment. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es für die Pen schwieriger wird. Ich glaube, dass trotzdem die Stückzahlen noch ganz okay sind. So ist es ja nicht, aber es wird bestimmt ein bisschen schwieriger werden noch.
Ja. Was man auch rauslesen kann, ist, dass sich Olympus auch zum Ziel gesetzt hat, 8K-Videoaufzeichnung mal anzubieten. Im Moment sind wir bei 4K als State of the Art, aber 8K ist das Ziel. Ja. Und gut, das haben wir schon von Panasonic damals bei der Fotokina 2016 gehört, dass sie gesagt haben, hier, man kann mit der GH5 schon 6K, aber 8K ist das Ziel, alles ausgerichtet auf die Olympischen Spiele, die dann in Tokio stattfinden, ich glaube 2020. Mhm. So, das ist so der Zeithorizont, da soll es hingehen.
Ja, also als jemand, der nur 76 kurze Schnipsel Video in Shanghai gedreht hat, alle in 4K, kann ich dir sagen, ich möchte keinen 8K. Also zumindest im Moment nicht. Ich weiß nicht, wohin mit den Daten.
Ja gut, aber da müssen wir ja auch mal so weit ganz klar sehen. Das haben wir gesagt, als von 720p Video auf Full HD aufgerüstet wurde. Dasselbe haben wir gesagt, als von Full HD auf 4K der Schritt gemacht wurde.
Ja.
Es werden ja zeitgleich die Speichermedien auch mitgeführt werden und nachziehen. Und du siehst ja auch die Entwicklung bei SSDs und Flash-Bausteinen auf SD-Karten oder CF-Karten oder neuen Spezialspeicherkarten für Kameras. Da ist ja jetzt quasi der Damm gebrochen, dass immer mehr Kapazität in bezahlbarer Weise auf solche Festspeicher passt.
Richtig. Ich merke es nur noch nicht, dass das so richtig viel günstiger wird bei dem Hersteller meines Vertrauens, was die Rechner betrifft. Du weißt, mit dem angebissenen Obst obendrauf. Aber gut, das steht auf einem anderen Blatt.
Ja, da musst du ja quasi erstmal externe Speicherlösungen dran anschließen. Und richtig. Der Preis pro Gigabyte ist ja da auch stark gefallen bei den externen.
Ja, das stimmt.
Alles in allem, ja, 8K Video ist halt wieder das, dass man sagt, naja, wenn bei den meisten Leuten zu Hause 4K Fernseher stehen, dann will man als Produktionsfirma, die dafür Content erzeugt, will man eigentlich ja mit mehr höherer Auflösung produzieren, damit man eben, wie gesagt, nachträglich zum Beispiel Ausschnitte und Zoomfahrten anbieten kann, aus dem Material heraus zum Beispiel. Mhm. Naja, gut. Ich bin gespannt, wie das wird, weil ich glaube, meines Wissens sind bisher sogar die Satellitenverbindungen runter zu uns noch gar nicht so richtig auf 4K ausgelegt. Also da soll 8K schon 2020 ins Auge gefasst werden. Ich lasse mich überraschen.
Gut, und die Infrastruktur, was so Netzanbindungen und sowas betrifft, ist ja hier auch noch einiges im Argen in diesem Land. Aber gut, da machen wir mal eine
separate Folge. Da haben die EU-Minister ja gerade diese Woche gesagt, jetzt muss es wirklich vorangehen mit der flächendeckenden Internetversorgung von Europäern. Bis 2020 oder 2024, die beiden Zahlen bringe ich ein bisschen durcheinander. Da wollen wir ja nicht mehr Drittweltland sein hier in Europa, sondern da soll es jetzt ja richtig mal vorangehen.
Warte, lass mich kurz nachfragen. Wollen wir die Olympus-Zahl machen oder soll ich dir ganz kurz sagen, dass ich in China, in Shanghai mit meiner chinesischen SIM-Karte im Tunnel unter dem Fluss 4G hatte und nicht einmal ein anderes Symbol gelesen habe auf meinem Handy als 4G? So, also wir sind hier wirklich im absoluten Entwicklungsland, was Daten betrifft. Egal, wie auch immer.
Ja, das heißt, es kann nur noch nach vorne gehen.
Auf alle Fälle. Und da gibt's viel Potenzial. So, dann gab es, glaube ich, noch eine Sache, die wir so ein bisschen rauslesen konnten, und das ist die Tatsache, dass ganz offensichtlich Kosten gesenkt werden konnten aufgrund von Verlagerungen von Produktionseinheiten nach Vietnam.
Mhm. Ist ja auch interessant zu hören, ne? Dass jetzt von China die Produktion nach Vietnam verlagert wird, weil das da noch günstiger ist. Ist ja auch unvorstellbar eigentlich, aber naja, wenn es funktioniert, verhindern kannst du es eh nicht mehr.
Richtig.
Apropos verhindern.
Oh.
Lass uns direkt hart weiterschwenken zur nächsten Meldung. Wir müssen auch ein bisschen Gas geben heute hier.
Ja, auf alle Fälle.
Wir kommen schon wieder hier ins Schwafeln.
Ja.
Es gibt Warnungen von großen Firmen wie Wacom und Adobe. Die warnen vor macOS High Sierra, also Version 10.13. Soll man besser nicht installieren, sagen die. Mhm. Weißt du warum?
Ja, weil da irgendwas nicht funktioniert. So wie mit Microsoft-Produkten auch nicht. Ich frage mich, sag mal, liebe Kollegen, hattet ihr nicht genügend Zeit, um das mit dem High Sierra zu testen? Oder was ist da eigentlich los? Wie kann das sein? Das Betriebssystem wird auf den Markt geschmissen und diejenigen, die relevante Softwareteile für das macOS programmieren, die waren jetzt davor, das zu installieren, weil ihre Software nicht darauf vorbereitet ist. Also irgendwas, finde ich, ist da Grundsätzliches im Argen gerade. Also ich, dachte, High Sierra ist hier der Allheilbringer und endlich sind meine Probleme auf meinem MacBook vorbei.
Nee.
Und jetzt wird davor gewarnt, das zu installieren, weil ich dann noch mehr Probleme habe mit meinen Produkten.
Ja gut, naja. Du bist ja gleich doppelt betroffen.
Ja,
ne? Ich weiß, du bist ja noch User von Office 2011 von Microsoft.
Richtig.
Das geht schon mal gar nicht. Das wird wahrscheinlich auch nicht mehr zum Gehen gebracht, weil es aus Microsoft-Sicht natürlich auch ein bisschen altes Produkt ist.
Absolut.
Aber ich hörte auch davon, dass selbst die neueste Version von Microsoft Office, also diese 365 oder wie das bei denen jetzt heißt aktuell, auch nicht so richtig rund läuft.
Das ist der Grund, weshalb ich jetzt nicht abgedatet habe. Also ich werde jetzt verpflichtet werden, mit High Sierra abzudaten, was ich auch gerne tue. Ne? Ich habe das lange genug benutzt für einen Kaufpreis und dann werde ich mich für ein Mietmodell entscheiden. Das scheint ja modern zu sein heutzutage. Aber ich habe jetzt erstmal davon Abstand genommen, weil ich auch gelesen habe, dass das auch nicht sicher funktioniert. Na ja, gut, und wie gesagt, wenn mein Wacom-Tablet und vor allem auch hier die Adobe-Produkte nicht laufen, dann hat es ja eh
im
Moment keinen Sinn.
Ja, bei Adobe ist es im Moment Illustrator. Also da du ja wahrscheinlich nicht so viel in Illustrator
machst,
du persönlich an der Stelle vielleicht jetzt nicht betonen, aber alle anderen draußen.
Okay.
Achtung, Adobe hat gewarnt eben, Illustrator läuft nicht sauber in der neuesten Version, also CC.
Okay.
Und da schließe ich mich dem an, was du gerade gesagt hast. Also Leute, also von Wacom gehen die Treiber für die Grafiktablets nicht, von Adobe geht Illustrator nicht, von Microsoft geht Office nicht. Ey, wieso macht Apple denn über Monate sogar Public Betas? Ja, es ist ja nicht nur so, dass man als Entwickler bei Apple an die Vorversionen rankommt, um die Funktionalität zu prüfen und herzustellen zur Not als anderer Drittanbieter. Also das finde ich echt crazy, was da passiert ist. Und jetzt euch hinstellen und warnen und die Schuld auf Apple schieben, das finde ich auch ein bisschen lame an der Stelle, ehrlich gesagt. Bei Apple ist nicht alles Gold, was glänzt, will ich gar nicht sagen, aber die Nummer finde ich stramm. So. Apropos, was bei Apple nicht geht, am Rande noch erwähnt, es gibt vielleicht einige Leute von euch da draußen, die so eine Konstruktion in ihrem Rechner haben, das nennt sich Fusion Drive, ist eine Kombination aus einer kleinen SSD und einem großen Festplattenungetüm mit drehenden Scheiben noch drin, was eigentlich eine Zeit lang eine ganz clevere Idee war, weil dann konnte man schnell lesen und schreiben über den SSD-Anteil und ein großes Datenlager auf der drehenden Festplatte haben. Da Apple ja jetzt mit High Sierra die Leute mit dem neuen Dateisystem APFS beglückt, würde man sich ja freuen, das würde da auch drauf aktiviert werden.
Absolut.
Weil es eben für SSDs besser ist. Aber ein Fusion Drive ist keine reine SSD, wie ich ja gerade schon erklärt habe, und deswegen geht es im Moment erstmal nicht. Fusion Drives werden also nicht automatisch konvertiert. Apple hat gesagt, das ist auch völlig mit Absicht so, und das wird auch noch einen Moment dauern, aber natürlich werden auch die Fusion Drives dann zukünftig irgendwann mit APFS umgerüstet werden. Im Moment werden halt eben fest eingebaute SSDs, die in euren Macintosh-Rechnern drin sind, vollautomatisch beim Installieren des Updates auf High Sierra konvertiert zu APFS. Das merkt man eigentlich nicht. Das passiert im Hintergrund. Bisher habe ich auch keine Katastrophenmeldung dazu gelesen. Das bezieht sich eben auf Mac Pros, wo ihr vielleicht selber eine SSD nachgerüstet habt. Hauptsache, die ist eben, wie gesagt, intern verbaut. Dann wird die umgewandelt. Es bezieht sich auf MacBooks und MacBook Pros, die mit SSDs geliefert wurden oder wo ihr selber eine nachträglich eingebaut habt an den Systemlaufwerkslot sozusagen. Die werden alle mit APFS umgewandelt. Extern angeschlossene Laufwerke logischerweise nicht, weil eventuell wollt ihr die ja mal noch an einen Rechner anschließen, wo noch kein High Sierra drauf ist, dann kann der womöglich APFS nicht lesen und das wäre ja auch ein bisschen kontraproduktiv.
Richtig.
So viel dazu an der Stelle.
Okay, das heißt auch mit meinem zweiten Rechner noch ein bisschen warten, denn da ist ein Fusion Drive drin. Verstanden.
Ja, hilft. Also ich meine, sag mal, APFS ist ja nicht das einzige neue Feature in High Sierra.
Nee,
es gibt ja viele andere, die vielleicht deinen Workflow beschleunigen durch andere Arbeitsabläufe oder was auch immer, was alles an tollen neuen Sachen dazugekommen ist, wenn dich das interessiert. Man ist nicht davor gewarnt, dass man es nicht installieren darf, wenn man einen Fusion Drive hat. Man soll nur nicht darauf hoffen, dass das
APFS-Filesystem
auf dem Fusion Drive aufgebracht wird.
Okay, okay.
Da gab es so einige Anfragen im Web von
Leuten,
die das High Sierra Update eingespielt haben und dann sagten, ja, aber wieso habe ich denn das neue tolle Filesystem nicht? Wo ist denn das APFS jetzt?
Okay.
Und dann stellte sich heraus, ja, die haben Fusion Drives in ihren Rechnern und die werden eben nicht automatisch konvertiert.
Okay, aber ich mache auch nichts falsch damit, weil wenn irgendwann ein Update kommt, ein weiteres, dann wird's umgewandelt zu gegebener Zeit.
Das auch. Wie gesagt, im Moment ist dein High Sierra Update ja dadurch behindert, dass du keine Wacom-Treiber hättest, dass du nicht mit Illustrator arbeiten kannst und vor allem dein Hauptdreh- und Angelpunkt deiner Business-Tätigkeit, so viel ich weiß, eben Microsoft Office bremst dich da ja jetzt noch etwas.
Ja, aber ich würde es vielleicht auf dem Zweitrechner, wie gesagt, da ist ein Fusion Drive drin, da mal ein bisschen probieren. Hier auf dem Erstrechner ist es indiskutabel, keine Frage.
Na gut.
Da warten wir auf irgendeine Lösung. Ja, vielen Dank.
Perfekt. So, kurzer Software-Splitter noch von Adobe, dann haben wir den ganzen Komplex auch abgearbeitet. Es gab ein Update Photoshop für iOS, also auf dem iPad oder vielleicht auch auf dem iPhone, wenn man Plus hat oder so. Und boah, Wahnsinns-Update, am 11.09. erschien es, hat hammermäßig reingehauen, finde ich. Also man kann jetzt Text zu Bildern hinzufügen. Nächste Meldung.
Aha. Ja, ist ja super. Ja. Das ist ja sehr großartig. Also quasi in das Bild reinschreiben, ja? Das ist damit gemeint.
Eine Textfunktion also ist die, dazu
ja, okay,
gekommen.
Okay. Ja,
du,
okay.
Ich sag dir ganz ehrlich, diese Wahnsinnsmeldung hat mich noch nicht mal dazu bemüßigt, dass ich das aufgemacht und ausprobiert habe.
Ach so, verstehe.
Ja, ich mache mit Photoshop auf Mobilgeräten eigentlich sowieso relativ wenig. Und das Letzte, was ich tue, ist Text zu Bildern hinzufügen. Insofern hat es mich jetzt nicht bombig interessiert, aber ich dachte,
verstehe.
Wir erwähnen das mal an der Stelle, dass da richtig ein Fortschritt gemacht wurde.
Mhm. Gut, dann geht es weiter mit der Geschichte, die sich zwischen Peter und dem David Slater abgespielt hat. Ihr erinnert euch, das ist hier so eine Neverending Story.
Ja, die Peter, die Rechtsschutzorganisation für Tiere, die Tierrechtsorganisation, die den David Slater verklagt hatte.
Wegen des Selfies des Affen. Ihr erinnert euch, der Naruto, der hatte sich da selber aufgenommen und der ist jetzt zum Urheber erklärt und so weiter und so weiter. Wir fassen mal kurz zusammen, was ist da jetzt eigentlich passiert? Also man hat sich erstmal nach US-Recht verglichen. Das heißt, es gibt einen Vergleich zwischen Peter und dem David Slater und damit ist die Klage fallen gelassen worden. Also erstmal die gute Nachricht.
Also es gibt keine Gerichtsentscheidung mit einem Urteil, sondern die beteiligten Parteien haben sich, bevor es zur Verhandlung kam, irgendwie geeinigt.
Richtig. Vielleicht auch ein bisschen mit aufgrund des Drucks der Öffentlichkeit, weil es war nun irgendwie überall zu lesen und das hätte noch in einer schlimmen Schlangenschlacht, glaube ich, enden können. So, das Resultat dieses Vergleiches ist es auf alle Fälle, dass das Selfie als von Naruto, also von dem Affen aufgenommen gilt und der Affe der Urheber ist. Das ist also in dem Vergleich festgestellt worden.
Nee, der Affe ist nicht der Urheber. Das ist nämlich vom US Copyright Office festgestellt worden. Der hat zwar das Foto ausgelöst, aber da er ein Affe ist, also ein Tier, kann er nicht Urheber sein.
Gut, ist aber doof, wenn man den Vergleich reingeschrieben hat, dass er der Urheber ist. Na gut. Irgendwas ist immer, man hätte sich vielleicht vorher.
Er ist der das Foto gemacht hat.
Ja.
Ja.
Okay. So, das heißt aber auch in jedem Fall, also der Dieter hat recht, so ein Tier kann kein Copyright ausüben und damit ist das Foto in den USA und auch für Wikipedia weiterhin Public Domain. Das heißt auch, dass der David Slater in den USA höchstwahrscheinlich keine Einkünfte aus der Lizenzierung für dieses Foto ziehen kann oder geltend machen kann, weil es eben Public Domain ist. Im Rahmen des Vergleichs hat er aber dem zugestimmt, dass 25% der zukünftigen Einnahmen, die sich aus der Lizenzierung der Nutzungsrechte des Naruto-Fotos ergeben, an gemeinnützige Organisationen spenden wird, die sich um das Wohlergehen von Naruto, also den Makaken und dem Reservat von dem Naruto kümmern.
Ja.
So. Also das Geld, die 25% der Lizenzgebühren gehen nicht an Peter, sondern an eine Organisation, die sich direkt um die Makaken da vor Ort kümmert.
Also die 25% von den Null-Einnahmen, die er wahrscheinlich macht.
Genau, also außer er findet irgendwo doch jemanden, der das lizenzieren will, in, ich weiß nicht, auf dem Mars oder sowas. Man weiß es ja nicht so ganz genau.
Also zumindest nicht in den USA, weil da ist es ja Public Domain geworden auf die Art und Weise. Ja.
So, dann gab es ein Fotobuch, in dem die Fotos verwendet wurden und dieses Fotobuch ist über Blurb hergestellt worden und vertrieben worden und Peter hatte auch gegen Blurb-Ansprüche geltend gemacht im Namen Narutos, ihr erinnert euch an den Bericht in unserer Sendung und da gibt's auch eine Vereinbarung mit Blurb ganz offensichtlich, aber was genau von der Vereinbarung getroffen wurde, ist nicht veröffentlicht worden, das heißt es ist geheim.
Stillschweigen wurde darüber vereinbart, genau.
Genau. Und ob es jetzt zu weiteren Zahlungen oder Spenden an Peter gekommen ist oder an das Reservat in Indonesien von den Makaken oder wie auch immer, ist völlig unklar. Ja, so ist der Stand an der Naruto-Front.
Ja. Gut, also die Vereinbarung mit Blurb, wie auch immer die aussieht, da hätte ich ja jetzt vermutet, da kommt tatsächlich ein bisschen was an Geld zusammen, weil das Buch wird verkauft, da kommt also Geld in die Kasse, davon können dann Anteile dann auch gespendet werden, wie ich finde. Und bei allem hin und her und was man jetzt von Peter und ihrem Vorgehen halten kann, immerhin finde ich es ja ein ganz gutes Auskommen, dass tatsächlich direkt das Reservat oder beziehungsweise die Makaken selber dann einen kleinen Vorteil jetzt wenigstens von der ganzen Nummer haben. Wenn ich hier lese, dass der David Slater zugestimmt hat dieser Vereinbarung und bereit ist auch 25% von eventuellen zukünftigen Einnahmen abzugeben, dann lässt mich das auch ein bisschen beruhigter in die Zukunft gucken, weil es hieß ja erst, er ist komplett pleite. Und hat echt Schwierigkeiten, seinen Lebensunterhalt weiter aufrechtzuerhalten und so weiter und so. Das scheint ja dann jetzt, wenn ich das so lese, auch nicht mehr ganz so akut zu sein.
Ja, richtig.
Ja, aber ansonsten, wie gesagt, die ganze Eskapade war wirklich zum Mäusemelken.
Absolut.
Ist das Ding vom Tisch? Ist das mal geklärt? Wunderbar.
Ja, da gibt's ja noch was vom Tisch ist, habe ich hier gelesen.
Ah, du meinst die Meldung aus Frankreich?
Richtig, richtig, richtig.
Ja, die ist wirklich super. Quasi, Adobe kann quasi den verflüssigen Filter aus Photoshop ausbauen, würde ich sagen. Wie bitte? Ja, also, es gibt eine Neuregelung, die ist, glaube ich, jetzt heute in Kraft getreten. Neues Gesetz in Frankreich, ab 1. Oktober gültig.
Okay.
Und zwar geht es darum, dass Retuschen an abgebildeten Models in Zukunft eindeutig gekennzeichnet werden müssen. Also wenn du eben ein Model mit Hilfe von zum Beispiel dem verflüssigen Werkzeug oder sonst wie durch Retusche eben schlanker auf dem Foto aussehen lässt, ich denke auch, oder dicker in Anführungszeichen, ja. Aber auf jeden Fall, du veränderst was an der Figur, dann musst du in Zukunft in Frankreich, wenn das Foto veröffentlicht wird, dazu schreiben, Fotografie retouché oder eben auf Englisch dann eben retouched photograph oder was auch immer. Du musst es eben klar kenntlich machen. Ansonsten droht dir eine Geldstrafe von bis zu 37.500 € im Einzelfall bei kommerziell genutzten Fotos. Also eine sehr empfindliche Strafe, wie ich finde, eine sehr hohe.
Ja.
Die also eigentlich deutlich machen will, dass Frankreich das sehr ernst nimmt. Was wollen sie damit erreichen? Es geht darum, eben dieses verfälschte Bild von Personen in der Öffentlichkeit, also dieser Druck, der gerade auf die nachwachsende Generation ja indirekt ausgeübt wird, mit falschen Vorbildern, die so gar nicht real sind, dass man meint, man müsste so aussehen wie diese wahnsinnig schlanken Models da auf den ganzen Werbefotos und so weiter. Dem will man ein bisschen Einhalt gebieten. Finde ich ja an sich eine ganz gute Idee. Ich erzähle gleich noch ein bisschen was dazu, was ich davon habe. Erstmal gehen wir noch weiter vor, was ist jetzt passiert. Es gibt eine internationale große Bildagentur namens Getty Images. Die haben darauf in der Form reagiert, dass sie gesagt haben, okay, wir müssten das jetzt zwar eigentlich nur in Frankreich umsetzen, aber wir setzen das gleich mal weltweit um, diese neue Vorgabe. Okay. Die verbannen also Fotos von nachträglich verschlankten Models in ihrem Katalog ab jetzt. Die Frage ist, was ist mit den bisher schon veröffentlichten Fotos über Getty Images? Werden die jetzt zurückgerufen? Werden die aus dem Katalog genommen? Höchstwahrscheinlich werden die halt nur mit diesem Zusatz versehen, Achtung, retuschiertes Foto.
Und wie findet man das raus?
Ja, das müsste eigentlich so passieren. Ich meine, wie willst du als Riesenagentur das selber rausfinden? Aus eigener Kraft halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Ich tippe darauf, dass sämtliche Fotografen, und vielleicht ist der ein oder andere Hörer von uns ja bei Getty Images vertreten, kann er uns dann mal schlau machen, der ein oder andere Fotograf wahrscheinlich angeschrieben wird von Getty, jetzt per E-Mail. Weil logischerweise haben die E-Mail von den Fotografen, von denen sie Fotos verkaufen, sonst würde das Geschäft ja nicht funktionieren, werden wahrscheinlich angeschrieben und gebeten, eine Auskunft zu erteilen, welche von den eingereichten Fotos denn retuschiert sind, was den Körperbau der abgebildeten Personen angeht. Alles andere ist nämlich weiterhin davon unbeeinflusst. Und dann müssen die Fotografen quasi sagen, nee, habe ich nicht gemacht. Wenn sie dann doch irgendwann mal überführt werden, dann wird die Strafe, die dann entsteht, tippe ich mal an den Fotografen weitergereicht. Wenn er gelogen hat auf diese Frage hin. Mhm.
So, was heißt alles anders erlaubt? Also Augen größer machen, Wangenknochen hochziehen, Spockohren und sowas, das darf man alles machen.
Spockohren ist ganz bestimmt erlaubt, da bin ich sicher. Ich nehme auch an, hier Haare tuschen.
Okay.
Also Haare verlängern oder Strähnchen reinfärben elektronisch. Ja. Nasenhaare entfernen, falls da welche
sind.
Also, Hautretusche, also ich sag mal Hautflecken entfernen oder die Haut weicher, glatter aussehen lassen. Das ist alles weiterhin erlaubt.
Okay.
Es geht tatsächlich um die Darstellung der Körperfigur, also der Körpermasse, die nicht mehr fehlleiten soll.
Verstehe.
Es ist sogar so, jetzt halte ich fest, ab sofort müssen Models sogar Atteste bereithalten, ja, vor der Aufnahme bei einem professionellen Fotografen, wenn die Fotos nachher kommerziell verwendet werden sollen, müssen Atteste bereithalten, von einem Arzt abgezeichnet, dass ihr Body Mass Index, also der BMI, als unbedenklich eingestuft worden ist.
Ah. Ja, liebe Grüße nach Bonn an den Doc Minden, von dem wir einen Audiokommentar wünschen. Aber da tut sich ein ganz neues Geschäftsmodell auf.
Ich wollte gerade sagen, genau. Das erinnert mich so ein bisschen
an
den Ablasshandel aus dem Mittelalter.
Richtig, ja, unglaublich.
Ja.
Ich bin sprachlos.
Wie gesagt, ich wollte ja sagen, was ich davon halte. Die Meldung an sich, wie gesagt, das sind ja erstmal die Fakten. Ne? Also Frankreich hat das jetzt verboten, mit Strafe bewährt, also 37.500 €, also sehr empfindlich, die meinen das ernst und so weiter und so weiter. Ich finde es auch einen guten Ansatz zu sagen, wir wollen als Gesellschaft was dafür tun, damit Teile unserer Gesellschaft nicht verunsichert werden oder einem falschen Leitbild folgen, was unmöglich zu erreichen ist und so weiter, finde ich völlig unterstützenswert. Gar kein Thema. Aber ich finde die Aktion so ein bisschen undurchdacht. Weil was wird denn jetzt passieren? Gut, Getty Images macht jetzt auch einen auf hier, wir sind auch die Helden, wir machen sofort mit. Das ist auch gute PR, muss man auch mal dazu sagen. Ne?
Absolut, ja klar.
Aber hilft das denn jetzt wirklich weiter? Also was passiert da? Zum einen sagst du ja gerade, ne, hier Atteste ausstellen könnte dann vielleicht auch eine Privatleistung werden oder eine Igelleistung oder wie das so schön heißt heutzutage.
Ja, ja.
Ja? Und das andere ist ja, gut, wenn ich Fotos nicht mehr retuschieren darf an dieser Stelle, also erstmal, wie soll das nachgewiesen werden, frage ich mich wirklich ernsthaft. Soll dann das Originalmodel nachher zum Vergleichstermin bestellt werden und dann wird geguckt, wo wurde jetzt verschlankt oder nicht verschlankt. Also die Durchführung finde ich ein bisschen erstaunlich, wie das gehen soll.
Ja, und vor allem, darf die da zwischendurch nichts essen? Oder ja, muss sie was essen? Oder?
Ja, sie sollte was essen, finde ich. Sonst okay. Wird es schwierig. Aber andere Retuschen sind dann nach wie vor erlaubt. Und wie willst du das auseinanderhalten? Und außerdem, seien wir mal ehrlich, jetzt hast du vielleicht ein ganz tolles, super schlankes Model, engagiert extra für den Job, weil du sagst, okay, ich will an der Figur ja auch nichts ändern. Und dann sitzt die ein bisschen ungünstig auf einer Stuhlkante. Wir beide kennen das Phänomen. Es passiert immer, dass irgendwo eine Hautfalte entsteht, wo jetzt besser keine wäre oder der Oberschenkel ein bisschen platt gedrückt wird oder der Oberarm, ne? Und sieht dann aus, als ob sie wahnsinnig Bodybuilding betrieben hätte, aber eigentlich ist das nicht gewünscht. Also entschuldigt mal bitte, diese Retuschen sind gang und gäbe und die werden auch nach wie vor stattfinden, bin ich ziemlich sicher. So eine Hautfalte wegmachen, das muss möglich sein. Du kannst nicht das ganze Fotoshooting deswegen in die Tonne treten. Und das Endeffekt wird ja jetzt sein, dass jetzt immer mehr richtig fast schon zu Tode gehungerte Models jetzt wieder mehr Aufträge bekommen, die so gerade eben mit dem Body Mass Index so hinkommen, dass sie noch, sag ich mal, halbwegs legal an so einen Attest kommen.
Okay, also, danke, dass du das hinzugefügt hast. Ich wollte gerade sagen, also das Entscheidende ist ja das Attest. Ja, das ist einfach unfassbar. Also die Idee ist eine gute, glaube ich. Also die Idee hinter dem Gesetz ist bestimmt eine gute gewesen.
Ich sag mal, die Problemerkennung ist 1A.
Genau, aber der Rest ist blöde Ideen für 500, würde ich sagen.
Alles klar, dann stufen wir das nachträglich jetzt noch in blöde Ideen für 500 ein, die ganze Geschichte hier. Ich bin gespannt, wie das jetzt umgesetzt wird. Das ist ja jetzt geltendes Recht in Frankreich, muss jetzt eingehalten werden. Mhm. Ob jetzt in Frankreich keine, sag ich mal, Modestrecken jetzt mehr produziert werden, zumindest nicht mehr offiziell, ob jetzt die Geschäftstätigkeit dann alle auf die Bahamas ausgelagert wird oder was auch immer die Fotografen da jetzt machen, wir werden sehen.
Richtig. Ja, mein lieber Herr Gesangsverein.
Es ist was los, du. Es ist immer was los.
So, nach blöde Ideen für 500 kommt ja unsere andere beliebte Rubrik, sehe ich gerade.
Ja, wollen wir vielleicht eine Meldung vorziehen, weil es auch gerade was mit Regelungen zu tun hat.
Ja, gern.
Tauschen wir ein bisschen in der Reihenfolge.
Ja, erzähl.
Und zwar geht es um Drohnen.
Ah.
Das ist ja auch eine Einschränkung jetzt seit heute gültig, seit 1. Oktober.
Richtig.
Ab jetzt dürfen Drohnen tatsächlich nur noch mit entsprechendem Führerschein geflogen werden in Deutschland. Ja, die Drohnenverordnung ist schon seit längerem in Kraft und jetzt kommt auch noch die Führerscheinverordnung sozusagen dazu. Und das besagt, dass Drohnen mit einem Startgewicht von 2 Kilogramm aufwärts dürfen nur noch geflogen werden, wenn man selber einen Kenntnisnachweis erbringen kann, schriftlich in dem Fall nehme ich an, über Navigationsfähigkeiten und dass man sich mit den rechtlichen Grundlagen auskennt von Fluggeräten bewegen im öffentlichen Raum. Dazu macht man eine Ausbildung und eine Prüfung. Die ist an 18 Stellen soweit bis heute möglich. Das sollen auch noch mehr Stellen dazukommen. Es gibt eine aktuelle Übersicht vom Luftfahrtbundesamt dazu. Die verlinken wir euch hier. Man kann die Prüfung eben vor Ort ablegen. Und es gibt sogar, glaube ich, auch geplant zumindest eine Online-Ausbildung und Prüfung, die man ablegen kann.
Ja, habe ich auch von gehört, ja.
So, man muss mindestens 16 Jahre alt sein, um die erwerben zu können. Und die muss alle 5 Jahre erneuert werden, dieser Kenntnisnachweis. Wenn jetzt einer von euch schon amtierender Pilot ist, herzlichen Glückwunsch, Pilotenlizenzen werden anerkannt. Ich glaube, die unterliegen sogar noch strengeren Prüfungen. Insofern kein großes Wunder, aber ja.
Das ist ja wunderbar.
Ja, die Piloten sind wieder fein raus hier. Ne?
Ja, das war ja wieder klar.
Ja, ja, ja. Nein, also Pilotenlizenzen werden dafür auch anerkannt. Gut. Außerdem gibt's noch eine Kleinigkeit, und zwar Drohnen schon ab 250 Gramm. Müssen in Zukunft ein Kennzeichen auf dem Gerät mitführen. Und zwar, das muss so ausgeführt sein, dass es wasserfest und feuerfest ist, also quasi eine gravierte Metallplakette. Die kriegt man auch für kleines Geld bei entsprechenden Modellbauvereinigungen und was weiß ich was, kann man sich die machen lassen. Und die müssen halt jetzt drauf sein, damit, wenn so ein Gerät irgendwo für Ärger sorgt und vielleicht abgestürzt ist oder sonst wie, man sofort klar weiß, wer ist der verantwortliche Geräteführer.
Ja. Und vielleicht so als kleinen Tipp, es gibt diese Plaketten als Selbstklebeplaketten, feuer- und wasserfest beim Bundesverband der Copterpiloten. Guck mal danach, da gibt's die ganz günstig, ich glaube nur gegen Porto oder sowas zu bestellen, wenn ich es richtig weiß. So, im Moment habe ich ja keine Drohne zum Bekleben. Der große Vorteil in dieser ganzen Nummer, jetzt kommt aber der richtig geile große Vorteil, ist, dass alles unter 2 Kilogramm extrem unkompliziert geworden ist.
Ja.
Also abgesehen von den Regelungen, ihr dürft nur in Sichtweite fliegen, nur bis 100 Meter und Flugverbot, sondern allem, was dazugekommen ist in den letzten, ich sag mal, 12 Monaten insgesamt, dürft ihr aber ansonsten völlig ohne Kenntnisnachweis und alles einfach mal unter 2 Kilo lustig in der Gegend rumfliegen, hätte ich jetzt fast gesagt.
Nee, so lustig ja nun auch nicht. Es gibt ja allgemeine Regeln, die
einzuhalten. Ja, ja, genau. Die allgemeinen Regeln sind einzuhalten, aber ansonsten könnt ihr eben unter 2 Kilo ohne Kenntnisnachweis weiter fliegen. Und wenn man ganz ehrlich ist, wer von unseren Hörern hat einen Copter, der schwerer als 2 Kilo ist?
Ja, also eine Spark oder eine, wie heißt die andere?
Mavic
Pro, Phantom, fallen Phantom alle drunter.
4, ja. Phantom 4 wiegt genau unter 2 Kilo.
Bei der Inspire muss man wahrscheinlich schon vorsichtig sein, weil da kann man ja sogar eine richtige Micro-Four-Thirds-Kamera drunter hängen. Da ist man schon mit allem zusammen dann doch vielleicht über 2 Kilo ganz schnell dabei.
Genau, bei der Inspire bist du, glaube ich, auf jeden Fall über 2 Kilo. Mhm. Aber wer hat schon so ein Teil? Also ich kenne persönlich niemanden und von daher glaube ich.
Ja, die Profis haben sowas. Nur die Profis.
Ach so.
Die anderen sind ja alles Amateure.
Ach so.
Im Drohnenflug. Ja. So, aber im Gegensatz zu der Vormeldung mit den schlanken Models, muss ich sagen, die Regelung hier ist irgendwie durchdachter
und
macht insgesamt mehr Sinn und führt eben, genau wie du es gerade gesagt hast, bei einer großen Gruppe der Leute, die das aus Hobby machen wollen, zu einer Erleichterung und darüber eben zu einem geregelten Flugbetrieb, den ich sehr begrüße an der Stelle, weil es gibt zu viel Wildwuchs, muss ich leider sagen. Es gibt immer wieder Idioten, die meinen, sie könnten sich alles rausnehmen und machen damit den Spaß für alle anderen kaputt. Ich hörte jetzt auch kürzlich, es gibt in den USA auch eine lustige Entwicklung zu dem Thema, wo man sich auch wieder nur mit der flachen Hand vor den Kopf schlagen kann. Die Flugbehörde der USA, die FAA, die hat ja schon mal Regeln erlassen und gesagt, man darf nicht über, ich glaube, 400 Fuß aufsteigen, Flughöhe. Mhm. Und jetzt gibt es viele lokale Verwaltungseinheiten in den USA, die Regeln sagen, also man darf, wenn man über Privatgelände fliegt, nicht unter 400 Fuß fliegen.
Auch
weil man ja sonst zu nah dran ist und da irgendwie Sachen aufklärt, die einen nichts angehen, mit der eingebauten Optik in so einem Copter.
Ich bin sprachlos.
Ja, da muss man auch sagen, das ist ja mal eine coole Entscheidung. Ne? Die einen sagen, du darfst nicht über 400, die anderen sagen, du darfst nicht unter 400. Tja, jetzt, glaube ich, tut sich eine Marktlücke für exakt geeichte Höhenmessgeräte auf. Dass du auf einen du genau Fuß genau...
Sehr schön.
In der Höhe
kommst,
fliegen kann.
Nur wie kommst du da hin? Naja, gut.
Ja.
Er wird sich schon
du musst halt über Nicht-Privatgrund aufsteigen und dann kannst du rüberfliegen. Okay, das ist anderes Land, anderes Problem. Die werden das schon unter sich irgendwie ausdiskutieren, was da jetzt Sinn macht und was nicht. Aber es fand ich auch ganz spannend, mal zu hören, was es alles so an Regelungswut im Moment da gerade zum Thema auch wiederum gibt.
Ja, aber die haben natürlich dieselben Probleme wie wir auch hier in Europa, wenn nicht vielleicht sogar noch ein bisschen verstärkt. Und ich habe gerade gelesen, jetzt ist es verboten, an der Freiheitsstatue zu fliegen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das sinnvoll ist. Weil wenn da 40 Copter gleichzeitig um dieses Ding drumherum kreisen, dann ist das ja auch nicht mehr witzig. Also ist doch logisch, dass es irgendwelche Regulierung geben muss. Und ich glaube, wir sind aber insgesamt auf einem vernünftigen und auch ganz guten Weg, so weltweit, was die Regulierung der Sachen betrifft.
Als du anfingst, über die Freiheitsstatue zu reden und dass da Leute mit dem Copter fliegen, stellte ich mir gerade so vor meinem Auge so einen Bienenschwarm von Coptern, quasi, vor die da so rumbrummen und summen und Krach machen.
Ich glaube, so ähnlich ist es auch.
Kannst du vor Krach dich wahrscheinlich nicht mehr unterhalten in der Nähe von der Statue, wenn da wirklich mal richtig Flugbetrieb wäre. Mhm. Es sei denn, du hast eine von diesen neuen Mavic Pros, ne? Mit den neuen Flügeln.
Ja, von der Platinum, genau.
Die haben ja neue Flügelformen entwickelt, die leiser sind.
Genau.
Und die Hälfte sogar angeblich.
Ja. Darüber haben wir hier berichtet vor 3 Sendungen, ich weiß.
Ja, genau.
Aber sie ist leider noch nicht lieferbar, sonst hätte wäre ich vielleicht sogar bereit gewesen, noch eine zu bestellen für die Reisen, die jetzt gerade anstehen.
Tja. Du kannst ja die Flügelchen, die Rotoren einzeln bestellen, die sind ja gar nicht so teuer.
Und einen weiteren Versuch zu machen, was das Thema Copterfliegen betrifft.
Ach so, verstehe.
Ja, das,
du brauchst ja einen ganz neuen insgesamt. Ach so, ja, du
richtig,
hast ja
richtig,
gar
richtig,
keinen
richtig,
im Moment,
richtig.
Der ist ja.
Nee, richtig. So, kommen wir zu was Erfreulichem, nämlich zu unserer allseits beliebten Rubrik mit den Firmware-Updates.
Richtig, ja, wow, da hat sich ja was getan.
Richtig.
So
da gibt's Neuigkeiten zu 2 Panasonic-Modellen. Und wir starten mal heute mit dem GH5-Thema. Die Firmware der GH5 ist abgedatet auf die Version 2.0. Wenn ihr alles nachlesen wollt,
ey,
Link
in den Shownotes
wie immer.
Das ist eine lange Liste diesmal, was da alles angegangen
wurde. Genau. Aber wir gucken mal auf die wichtigsten Dinge.
Also, ja, die uns so wichtig sind oder uns so am meisten aufgefallen sind.
Ja, sorry. Ja. Natürlich. Also selber müsst ihr selber filtern, was für euch wichtig ist. jetzt Tethered Shooting via USB mit dem PC möglich und auch unter macOS.
Ja. Auch hier kurz eingeworfen, ne? macOS bis 10.12.
Ja, also ja, ich hab's
gelesen. Sierra, nicht High Sierra. Ja, ja. Vielleicht läuft auch unter High Sierra, aber es wird nicht ausgewiesen als
offiziell unterstützt.
Genau. Und bei Windows ist es Version 7, Windows 8.1 und Windows 10.
Jawohl. So, dann ist die Bildstabilisierung verbessert worden.
Mhm.
Die Autofokusleistung ist verbessert worden.
Sagt Panasonic, ja.
Mhm. Genau. Dann habt ihr einen neuen Videocodec jetzt zur Verfügung, nämlich den All-Intra. Mhm. Das ist etwas, was viele professionelle Videofilmer sicherlich haben wollen. Also kodiert in 422, 10-Bit. Und in der 4K, im 4K-Videomodus könnt ihr jetzt HDR filmen.
Ja, Vorsicht.
Ja.
Es ist nicht das, was man so klassisch als HDR-Video kennt, wie es zum Beispiel von Dolby unterstützt wird, sondern dahinter verbirgt sich eine Hybrid-Log-Gamma-Funktion. Also mit anderen Worten, wenn ihr euch das Filmmaterial sozusagen dann anguckt, was so aufgenommen ist, werdet ihr sagen, was ist das denn für ein Quatsch? Das ist ja kaum Farbe und total flau. Mhm. Ja, das ist mit Absicht, damit man das dann in der Post-Production eben so von den Lichtern und Schatten sich so ausarbeiten kann, wie man es haben will und auch von der Sättigung dann noch ein bisschen hochziehen. Also hinter dieser 4K-HDR-Videofunktion steckt das Hybrid-Log-Gamma-HLG abgekürzt.
Okay.
Und das Ganze wird jetzt in einen neuen platzsparenden Codec nochmal verpackt. Ach, nämlich High Efficiency Video Codec.
Okay.
Also H265 auf gut Deutsch.
Okay, okay. Ja, super. So, und dann gibt es eine bessere Steuerung über Wi-Fi und auch einen Autotransfer. Also das heißt, die Übertragung startet neu nach dem Aus- und Wiedereinschalten der Kamera. Das heißt, die Bilder werden dann auf das Mobile Device übertragen. Ja, da scheint es auch Nachholbedarf gegeben zu haben. Mhm. Ich habe das mit der GH5 nie ausprobiert, mit dem Wi-Fi-Zeug, ehrlicherweise.
Ja.
Ja, aber auf alle Fälle eine Riesenliste von Neuerungen und ja, ich bin beeindruckt.
Ja, also ich habe das jetzt auch gelesen und ich wollte eigentlich vor der Sendung das Update auch noch einspielen auf die GH5, die wir hier freundlicherweise immer noch von Panasonic zur Verfügung gestellt bekommen haben. Vielen Dank nochmal an der Stelle dafür. Bin aber noch nicht so richtig dazu gekommen, das aufzuspielen und auszuprobieren alles. Hm. Ich werde auch nicht alles durchprobieren, kann ich jetzt auch schon mal gleich verraten, aber das Aufspielen des Updates werde ich machen. Runtergeladen ist es schon. Und da kann ich auch zu sagen, da muss man auch über diverse Seiten sich durchklicken und Einverständniserklärung erst abnicken. Und dann kommt man erst an das ZIP-File und das kann man auspacken. Dann muss es auf eine SD-Karte kopiert werden, die schiebt man in die Kamera rein und dann führt sie das Update aus. So, okay. Und diesen letzten Schritt, Kamera, also Karte bespielen und in die Kamera schieben, das habe ich noch nicht gemacht. Deswegen kann ich jetzt noch nicht sagen, wie das läuft. Dieses Tethered-Shooting, was du angesprochen hast, das mit PCs und mit macOS möglich ist, dafür muss man auch die Tether-Software auf einer wiederum anderen Seite runterladen. Wir packen euch die Links natürlich wie immer in die Shownotes, damit ihr das schön einfach habt von uns aus. Full-Service-Podcasting hier sozusagen. Und für die GH5 muss man die Seriennummer der Kamera angeben, um die Tether-Software runterladen zu können, weil die ist nämlich ausschließlich im Moment für die GH5 nur nutzbar. Also wenn du eine GH4 hast oder was anderes, brauchst du gar nicht erst den Link anklicken, hilft dir nicht weiter. Die Tether-Software ist im Moment speziell für die GH5 vorgesehen und deswegen muss man auch die Seriennummer der eigenen Kamera eingeben, dann kriegt man die Software kostenlos zum Download danach angeboten.
Okay, verstehe. Mhm. Nichtsdestotrotz gab es auch für die GH4 eine neue Firmware.
Ja.
Gut, und da ist der Hauptverbesserungs- und Optimierungspunkt, der angegeben ist von Panasonic, dass es eine bessere Bildstabilisierung im Videomodus gibt, wenn die Variable und die Variable Bildrate wurde verbessert.
Nee, beides zusammen. Also die Bildstabilisierung im Videomodus, wenn du Variable Bildrate eingeschaltet hattest, da gab es wohl irgendwelche Probleme in der GH4 und die sollen jetzt mit dem neuen Update beseitigt sein.
Okay.
So, jetzt bin ich echt überfragt, was ist eigentlich die variable Bildrate bei einer GH4, aber es scheint Leute zu geben, die benutzen und dann unglücklich waren, dass die Bildstabilisierung nicht so funktioniert hat, wie sie sollte. Gut, ist jetzt auch behoben, ist doch wunderbar, freuen wir uns da alle drüber. GH4.
Sehr schön. So, da gibt's im Microfisher jetzt noch ein bisschen was Neues. Es gibt nämlich mal wieder neu angekündigte lichtstarke Objektive.
Ja.
Scheint ja eh so ein bisschen der Trend hinzugehen zu lichtstarken Festbrennweiten.
Die aber dann wahrscheinlich wieder voll manuell sind.
Sehr wahrscheinlich, so wie das aussieht, denn es handelt sich um Objektive des Herstellers Opteka. Noch nie davon gehört und ich nehme an, der Dieter auch nicht. Also bis auf diese Meldung. Und ganz offensichtlich sind es Klons von Mitakon. Und selbst die sind jetzt nicht die bekanntesten Hersteller hier im Segment. Aber ja, wie auch immer. Es handelt sich um ein 50mm 2.0 und um ein 35mm 1.7.
Yay, das ist doch wirklich da.
Mhm.
geht ja was.
Das ist beides recht lichtstark. Es sind beides natürlich Brennweiten, die aufgrund des Sensorformates einen Bildwinkel geben von 100 mm bzw. 70 mm, also beide eher ein bisschen telelastig.
Ja, so Porträtlinsen.
Genau.
Das spricht ja auch mit der Lichtstärke, also die Offenblende dafür, dass man
die gerne
vielleicht für Porträts einsetzen möchte dann auch.
Genau. Und genauso auch die Naheinstellgrenze, weil das scheint mir so optimal für einen Headshot zu sein, denn das 50 mm hat eine Naheinstellgrenze von 65 Zentimetern und das 35 mm von 30 Zentimetern. Und beide sollen noch im Herbst kommen. Gut. Wir sind gespannt. Mal gucken. Wie immer die Aufforderung an unsere Hörer, wenn irgendeiner von euch vorhat, das zu kaufen oder sogar eins kauft, meldet euch doch gern mal und gebt uns ein gutes, kurzes Feedback, wie die Linsen sich so schlagen.
Jo, das wäre schön, genau. Gerne auch kurz aufgesprochen eben auf die Sprachmailbox bei uns. 0431 6967 1831. Ha!
Sehr schön.
Hab ich das nochmal untergebracht hier.
Gudi. Da gibt's noch was Neues zum Thema Urheberrecht, habe ich in unserem Dokument entdeckt und ich habe mich gefragt,
was hat der Dieter
da wieder ausgegraben?
Das hört ja nicht auf mit dem Recht, also
Richtig. Meine
Güte. Da könnte man ja Anwälte beschäftigen, Tag und Nacht, nur um Auskunft zu erteilen, was jetzt eigentlich erlaubt ist und was nicht.
Absolut.
Also, es hat sich wieder ein neuer interessanter Urheberrechtsfall aufgetan. Aha. Und zwar geht es, ich fange mal anders an. Wenn man als Künstler eine Skizze oder ein Gemälde erstellt, dann ist es typischerweise urheberrechtlich geschützt, weil meistens das nicht so trivial ist. Also wenn man nur Strichmännchen zeichnet, dann reicht es nicht. Aber sobald man ein bisschen was Aufwendigeres zu Papier bringt, dann hat das meistens eine urheberrechtliche Schöpfungshöhe und ist damit automatisch geschützt nach deutschem Recht. Wir reden hier nur über deutsches Recht in dem Fall.
Genau.
So, das gilt auch für die Entwürfe bzw. Vorlagen, die Tattoo-Künstler auf Papier erstellen, um sie ihren potenziellen zukünftigen Kunden zeigen zu können und sagen, hier möchtest du so ein Tattoo haben oder lieber dies oder das. Und dann werden die ja übertragen auf die Haut und dann durchgestochen mit schwarzer Tinte oder mit farbiger Tinte und so weiter. So entstehen ja Tattoos. So, und auch diese Entwürfe und Vorlagen sind urheberrechtlich geschützt, weil das ist meistens ja auch Fantasy-Motive, irgendwas, was sich jemand ausgedacht hat oder nur so in seiner Art, wie er das zeichnet, so er das machen kann als Schöpfer oder sie natürlich.
Finde ich erstmal völlig plausibel.
Ja, klar, natürlich. Man muss ja auch sagen können, irgendwie hier der Konkurrenzshop, der darf nicht einfach meine Motive irgendwie stechen, sondern die habe ich mir ja ausgedacht und so weiter. Und das ist ja ein ganz klarer Wettbewerbsvorteil dann, wenn man sehr kreativ ist und sich tolle Sachen ausdenkt.
Genau das.
So, jetzt haben die Leute als Kunden von dem Tattoo-Studio und dem Tattoo-Künstler ja irgendwann dann eine Kopie dieses Entwurfs auf ihrer Haut.
Richtig.
Und zeigen die in der Öffentlichkeit. Logisch, ne? Also, sofern es nicht auf üblicherweise abgedeckten Stellen ist, sondern ich sag mal so auf dem Oberarm oder Unterarm oder sonst wo kann man die ja
der Stirn
schon mal sehen oder auf der Wade hinten und so weiter und so weiter. Also Leute rennen mit Kopien von überrechtlich geschützten Skizzen und Entwürfen auf ihrer Haut durch die Gegend. Das ist auch wahrscheinlich komplett okay, weil die haben den Künstler ja dafür bezahlt.
Genau.
Oder sonst wie entlohnt, was auch immer, dass sie das dürfen.
Und das wird jetzt wahrscheinlich rein aus Plausibilitätsgründen klar sein, dass das Recht dem Tattoo-Träger zugebilligt wird. Tippe ich jetzt mal.
Gehe ich mal von aus, da wird es wahrscheinlich nichts Schriftliches drüber geben, aber das ist irgendwie sozusagen durch schlüssiges Handeln wahrscheinlich konkludent oder wie ein Rechtswissenschaftler jetzt sagen würde. Die Frage ist jetzt aber, hat der Kunde, also der das Tattoo trägt, damit jetzt automatisch auch einen Teil des Urheberrechts erworben oder zumindest ein Nutzungsrecht, das er übertragen kann?
An wen denn?
Weil das Spannende ist ja, wenn du jetzt also als Fotograf von dem Menschen, der ein Tattoo auf der Haut hat, ein Foto machst und das Foto wiederum veröffentlichst, womöglich sogar als Agenturfoto irgendwo versuchst, kommerziell als Werbefoto gegen Lizenzgebühr zu verkaufen, musst du jetzt den Tattoo-Träger beteiligen an deinem Umsatz und womöglich noch sogar den Tattoo-Künstler, der das Original mal entworfen hat irgendwann?
Tja, den Tattoo-Träger bestimmt, weil der hat ja auch noch Rechte an dem Bild. Das ist mal ganz sicher. Dass der dass mit dem irgendeine Regelung zu treffen ist. Und Tattoo-Künstler? Keine Ahnung.
Also mit dem Tattoo-Träger triffst du ja wahrscheinlich eine Farbe, sonst kannst du ihn nicht so fotografieren üblicherweise.
Richtig.
Ich sag mal, Street-Fotografie, wo jemand durchläuft und du drückst auf den Auslöser und veröffentlicht das Foto nach, hat ja sowieso seine ganz eigenen rechtlichen Eigenarten, um es mal vorsichtig zu sagen. Das ist ein ganz eigenes Thema, aber wenn du jemanden bestellst, machst einen Termin mit dem, fotografierst den, weil du sagst, du siehst cool aus, du bist ein cooler Typin, auch mit deinen Tattoos, die sollen auch im Foto zu sehen sein, dann machst du mit dem ja einen Modelvertrag und da steht auch drin, dass du die Fotos veröffentlichen willst und wozu und so weiter. Das, glaube ich, ist dann schon geklärt und alles ist gut.
Genau.
Aber davon kriegt der eigentliche Tattoo-Künstler nichts mit und nichts ab.
Ja.
So, und ich meine, es gibt ja Models, die deren ganzes Geschäftsmodell basiert ja nur darauf, dass sie auffällig tätowiert sind. Ich sag nur Skull Candies und sowas. Ne? Wie regeln die das eigentlich mit ihren ursprünglichen Künstlern, die das Werk erschaffen haben, was sie auf ihrer Haut tragen?
Also ich weiß nicht, ob du da gleich eine Antwort drauf geben kannst oder nicht. Ich würde jetzt mal
Folgendes. Ich bin kein Jurist.
Achso, okay.
Mir ist das Problem nur jetzt bewusst geworden, weil okay. Ich habe so einen Artikel auf Ars Technica dazu gelesen und ich fand die Fragestellung sehr interessant. Also wenn sich jemand damit auskennt, ich wäre interessiert, wie man das wohl sinnvollerweise handhabt oder wie es notfalls dann gerichtlich gehandhabt werden würde, wenn es mal zu einem Klagefall käme.
Also ich glaube, dass die Ansprüche des Tätowierers und damit desjenigen, der das entworfen hat, abgegolten sind damit, dass das die Rechnung bezahlt ist, wenn er das auf die Haut gestochen hat. Das vermute ich.
Ja.
Und zwar so ähnlich, wie du eben gesagt hast, durch konkludentes Handeln, weil sonst dürfte sich der andere ja nie wieder fotografieren lassen von irgendjemanden.
Ja, fotografieren schon, aber nicht kommerziell veröffentlichen.
Ja, richtig, aber da wissen wir beide, das geht ja am Ende schon vielleicht bei irgendwas wie einem Blog oder Facebook oder weiß der Geier was los. Und insofern, das kann ich mir vorstellen, dass das die Rechtsprechung sagen wird. Okay, das ist damit abgegolten. Aber wir wissen es nicht genau. Also wenn irgendjemand von euch einen guten Draht hat zu irgendjemandem, der es wissen könnte oder da eine fachlich fundierte Meinung zu abgeben kann, immer her damit.
Also wenn du ein Porträt von so einem tätowierten Menschen machst, dann bringst du als Fotograf ja auch eine Leistung.
Richtig.
Du erschaffst ein Lichtbildwerk mit einer Schöpfungshöhe. Klar. Und da könnte es auch sein, dass diese Regelung der eigenen Überarbeitung beziehungsweise des abgeleiteten Werkes greift. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, kann sein.
Ne? Wir wissen beide nicht, wir sind keine Juristen und schon gar nicht zu dem Fachthema. Aber ich fand es mal wir müssen ein bisschen um die Ecke denken.
Ja, absolut.
Fand ich auch wieder. Kann sich ja jeder mal so seine eigenen Gedanken dazu machen, ist, finde ich, ein ganz spannendes Thema. Kann man auch mal so mit Fotografenkollegen am Kneipentisch mal drüber diskutieren.
Genau.
Auch immer schön, besser als über neue Objektive schnacken. Macht euch mal Gedanken über die Fotos und vielleicht sogar die rechtlichen Rahmenbedingungen von Fotos. Und ob ihr demnächst Models engagiert, die sich fast zu Tode gehungert haben, damit ihr die Fotos in Frankreich veröffentlichen dürft, ohne Zusatz.
Und dabei noch Tattoos tragen.
Ja.
So, jetzt lese ich hier etwas in unserem Dokument und ich frage mich, was ist das wohl? Da steht jetzt hier als nächstes, what three words?
Ja. Welche drei Worte fallen dir denn so ein?
Bitte?
Ja, zu was denn? Drei Wörter, die dir einfallen.
Ja, aber zu welchem Thema denn?
Egal, kein Thema. Nur drei Wörter. Belanglose Wörter, die auch nicht zusammenhängend sein müssen.
Okay. Was fällt mir denn da so spontan ein? Eisladen.
Mhm.
Fernbedienung.
Mhm.
Basecap.
Mhm. So, und diese drei Wörter, die du gerade genannt hast, die sind sehr einzigartig, diese Kombination von den drei Wörtern. Die hast du jetzt zufällig ausgewählt und es wird wahrscheinlich weltweit niemanden geben, dem die spontan auch so zusammenhängend einfallen. Du hast also quasi einen einmaligen Key gerade generiert.
Ah, das ist ja großartig.
So, und was kann man mit sowas machen? Ja. Also ich sag dir mal zum Beispiel meine drei Wörter.
Ja.
Ortszeit, Zeichnen, Zaun. Diese drei Wörter bezeichnen einen Punkt auf der Erde. Und der ist ungefähr 3 Quadratmeter groß, dieser Punkt. Und der befindet sich auf dem Exerzierplatz an der Spitze des Kiosks, der am Nordende des Exerzierplatzes hier in Kiel ist. Das heißt, wenn ich dir diese drei Worte, Ortszeit, Zeichnen, Zaun, irgendwie zukommen lasse, indem ich sie dir hier sage oder dir als SMS schicke oder sonst wie, und sag, lass uns dort treffen, dann weißt du sehr genau, wo das ist. Also 3 Quadratmeter finde ich wirklich ausreichend genau, als dass man da einen anderen Menschen dann vorfinden kann, dass er da steht und wenn man sich mit dem treffen will.
Und warum hast du mir nicht die Geokoordinaten durchgegeben?
Ja, weil wenn ich dir jetzt 58,0321 und 47,18159 nenne, du dir das bestimmt nicht so gut merken kannst. Solange das schriftlich übermittelt wird, ist das mit den Geokoordinaten gut und fein. Aber wenn man jemandem eine Ortsangabe geben will, die er sich gut merken kann, dann ist das mit diesen drei Wörtern, glaube ich, tatsächlich eine ganz clevere Idee.
Okay.
Und die ist nicht von mir, sondern die ist von einem neuartigen Kartendienst. Die haben sich das ausgedacht mit diesem Adressschema mit drei Wörtern. Und die haben auch schon die ganze Erde in 3 Quadratmeter große Stücke aufgeteilt. Sowohl in englischsprachige Begriffkombinationen als auch in deutsche, französische, italienische. Also in jeder Landessprache kann man jeden Ort mit diesen drei Wörtern bezeichnen.
Okay.
Ich find's ganz cool.
Das ist ja cool.
Ja. Fand ich auch so ein nettes Fundstück. Und erst habe ich auch gedacht, was? Was wollen die von mir? Wozu soll das gut sein? Ah ja. Naja, das ist halt so ein Verfahren. Ich glaube, das Militär verwendet sowas Ähnliches in Kampf- und Aufmarschgebieten, dass sie bestimmte Quadranten benennen. Nicht anhand der Koordinaten, sondern Bravo 1 und wie das immer so heißt, was weiß ich.
Okay.
So. Aber das hier
cool.
ist eine zivile Nutzung der Idee.
Okay. Okay.
Jetzt verstehe. Muss nur noch Google sozusagen das übernehmen, beziehungsweise ich glaube, es gibt so eine so ein Overlay, was man selber drüberlegen kann oder so ähnlich. Also das ist noch in der Gründungsphase, die ganze Thematik. Aber wenn das Standard werden würde, würde ich mich sehr freuen, weil man eben auf die Art und Weise jemandem sehr einfach eine ausreichend genaue Ortsangabe geben kann, an der irgendwas zu finden ist. Eine Person oder ein Gegenstand, den man übergeben will oder was auch immer. Eine Fotolocation.
Okay. Ja, sehr cool. Mhm. Ich bin beeindruckt.
Ja, ich fand's auch cool.
Gut, kommen wir zu 3, 2, 1, Photoshop.
Ja, schönen Gruß an den befreundeten Podcast, der so ein ähnliches, wie sagt man, Jingle hat oder Motto. Richtig. Ja, Boris, Chris, was ist da eigentlich los? 3, 2, 1, Happy Shooting. Habt ihr euch das nicht als Audiomarkenzeichen schützen lassen oder was? Meine Güte, jetzt werdet ihr von Adobe überrannt. Das ist ja doof. Also es gibt eine neue Video-Tutorial-Serie auf YouTube, die heißt 321 Photoshop, wird gemacht von der Julian Kost, Mitarbeiterin bei Adobe, und die macht Video-Tutorials für Photoshop-Einsteiger in englischer Sprache, gleich dazu gesagt, aber sie macht sie wirklich sehr gut verständlich, muss ich sagen, also man kann dabei sogar, würde ich mal sagen, Englisch lernen, weil die sehr sauber spricht und das auch sehr ruhig vorträgt. Und es sind immer kleine Informationseinheiten. Also kann man ruhig mal reingucken. Wir verlinken das hier auch gerne. 321 Photoshop, die neue Video-Tutorial-Serie von Adobe für Photoshop-Einsteiger. So, und hier, sehr Boris, Chris, ihr müsst mal überlegen, ob ihr da jetzt Anwälte losschicken wollt.
Ehrlich?
Ach Quatsch, nein, natürlich nicht. Ernst gemein, ist ja schon lustig, dass es so übereinstimmt.
Ja, fast so wie bei 321 Mainz, oder wie das heißt.
Ach so, das gibt's ja auch noch. Stimmt.
Ja, naja, gut, irgendwas ist immer.
Ich dachte immer, das geht mit 1, 2, 3. Ob du richtig stehst oder nicht, siehst du, wenn das Licht angeht.
Oder was? Meine Güte, nee, wo bist du denn jetzt schon wieder unterwegs?
Ich bin durch. Ich bin am Ende der Sendung. Ich bin auch
ehrlich?
Mental auch durch, glaube ich.
Ja, heute und das, weil wir hier blöde Ideen für 500 so vorgezogen haben, quasi. Ja,
wahrscheinlich.
Ja. Wahrscheinlich. Ja. Hast du noch irgendwas zu sagen, was die Hörerschaft unbedingt wissen müsste, oder?
Ich kann noch ein Update, könnte ich geben.
Okay.
Zu der letzten Sendung mit Harald. Da haben wir, wie gesagt, über Milchstraßenfotografie gesprochen und was man so an Ausrüstungsteilen bräuchte und was sinnvoll ist und hilfreich. Und da hatten wir unter anderem von einer Stirnlampe gesprochen und die auch empfohlen, weil sowohl der Harald und ich die gerne benutzen. Und zwar ging es da um die Black Diamond Stirnlampe. Recht preisgünstiges Gerät, wie ich finde. Kann Rotlicht machen, kann Weißlicht machen, man kann die Helligkeit, Dimmen und so weiter, alles ganz praktisch. Nur wir haben bemängelt, dass bei dem Modell, das der Harald und ich schon besitzen und benutzen, immer wenn man die ausschaltet und danach wieder einschaltet, die wieder auf voller Leistung startet.
Genau.
Was nicht unbedingt das ist, was man haben möchte in so einem Moment. Man möchte eigentlich haben, dass die Lampe sich das merkt, auf welcher Dimmstufe sie stand und das eben auch nach dem Ausschalten, beim nächsten Einschalten wieder auf dieser Dimmstufe aktiviert.
Jo.
Und nicht heller oder dunkler, sondern genau so.
Das wäre absolut wünschenswert.
Das wäre ganz toll, wenn es das gäbe. Ja. So, und da hat sich ein Kollege gemeldet, nämlich der Neufi vom fotopodcast.de. Der hat unsere Folge ganz aufmerksam gehört. Genau, wir grüßen ihn hier mit ganz herzlich und auch die ganzen Kollegen, die bei Fotopodcast mitmachen. Jungs, haut rein. Und vielen Dank für den Hinweis, Neufi. Der hat nämlich mal geguckt und hat festgestellt, es gibt ein neues Modell von der Black Diamond Stirnlampe, die Storm. Die ist erstmal noch ein bisschen heller, statt 300, 350 Lumen. Und zusätzlich zum Rotlicht kann man sie auch auf Grünlicht umschalten, was, glaube ich, für Jäger ganz interessant ist.
Mhm.
Und die merkt sich jetzt dann auch die Helligkeitsstufe, mit der man sie als letztes betrieben hat.
Ja, sehr schön.
Auch so dazu setzen wir natürlich den entsprechenden Amazon-Link hier wieder gerne in die Shownotes. Und nochmal vielen Dank an Fotopodcast. Gut, dass ihr euch so aufmerksam mit uns beschäftigt und dann auch mal hier reingrätscht und Kommentare abgibt. Und dann benutze ich die Stelle auch nochmal, Neufi, hier an meiner Position. Ich wollte dir schreiben oder noch eine Audionachricht schicken, habe ich aber vergessen. Mach dir keinen Kopf. Ist halt schief gegangen beim letzten Mal mit der Live-Sendung, dass mein Beitrag da nicht sofort ausgestrahlt werden kann. Aber du hast ihn ja dann nachher mit reingebaut. Ist doch alles gut. Mein Gott, kann ja mal passieren. Ist uns ja auch schon mal passiert, dass so eine Live-Sendung nicht so richtig gut gelaufen ist.
Gut, und wenn wir schon dabei sind, Neufi, brauchst du auch nicht dafür entschuldigen, dass du gesagt hast, ich hätte angeblich Schüttgut-Akkus bezeichnet als Doppel-A und in Wahrheit waren es die UMD-Akkus. Das ist doch alles wunderbar, du musst dich nicht in eurer Sendung dafür entschuldigen. Ich habe es heute Morgen gehört, freut mich natürlich, dass du das nochmal richtig gestellt hast, aber alles ist gut, alles ist wunderbar. Wir freuen uns über euren Podcast und ihr euch hoffentlich über unseren und insofern schöne Grüße an den Fotopodcast.
Und auch nochmal an Radio Raw Hier an der Stelle einfach so, dann haben wir sie alle wieder durch.
Ah,
sie
ja,
alle heute richtig, wieder vorgekommen hier.
Richtig. Achso, und ich habe übrigens hier dann auch noch hier an den Kollegen, der vor zwei Sendungen hier war, ich habe übrigens die kompletten PPN alle durchgehört. Auch dahin noch schöne Grüße und so weiter und so weiter. Und jetzt ist auch gut jetzt hier mal.
Ja, das sind ja zum Glück noch nicht so viele. Das kann man ja noch schaffen. Die sind ja auch schön kurz. Die kann man ja quasi so zwischendurch wegsnacken.
Absolut. Ja, und auch selbst den Scott Bourne kann man gut auf anderthalbfacher Geschwindigkeit hören. Sehr schön. Wunderbierchen.
Super. Bevor wir uns hier in Lobhudeleien verlieren, machen wir mal Schluss, würde ich vorschlagen. Und ich freue mich schon auf unseren nächsten Gast, den wir hier haben werden, der als erster das neue Headset probieren darf, das wir dank unserer Hörer ja jetzt hier am Start haben. Ja, das wird ein sehr spannendes Thema. Und zwar werden wir
sagen, worum es geht?
Genau. Ja, ja, wollte ich gerade. Es wird um Kreativität in der Fotografie gehen.
Ah, wird völlig überbewertet.
Ja, ich weiß nicht, aber ich glaube es.
Du weißt doch, Bildwinkel, Bildschärfe, passende Blende, richtige Belichtung.
Die ganzen Technikthemen, die kennen wir ja schon rauf und runter. Jetzt wollen wir uns mal ein bisschen mehr auf die Kreativaspekte mal stürzen und auch wie man die quasi auf Zuruf herbeiführen kann, kreative Lösungen oder zumindest kreative Ideen.
Ja, sehr schön.
Ja, gezielter ansteuern kann und wie man das lernen kann zum Beispiel auch. Dazu haben wir einen Gesprächspartner, der hat schon zugesagt. Und das wird die nächste Aufzeichnung werden und damit dann auch wahrscheinlich die nächste Folge, die ihr von uns hört.
Sehr cool.
Wenn alles super läuft.
Ja, das freut mich.
Gut. Dann haben wir's.
Ja.
Oder hast du noch ein Thema, was du unterbringen wolltest?
Nö, jetzt und hier glaube ich nicht.
Gut, dann gute Reise nach Heidelberg.
Vielen Dank. Ja, in diesem Sinne.
Ja.
Ihr wisst es.
Macht's gut.
Und?
Wir hören uns wieder. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Das war deine aktuelle Folge Fotophonie. Das war's. Du kannst abschalten. Es kommt nichts mehr. Aber Frank und Dieter freuen sich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest. Also nicht vergessen, Fotophonie hören, etwas lernen und dabei auch noch bestens unterhalten werden.
Ja, du hast es in der Folge schon gehört. Wenn du was weißt, was wir nicht wissen oder du bist mit irgendwas unzufrieden, wir haben was falsch dargestellt oder es war alles totaler Quatsch, dann lass es uns wissen. Sprich mit uns, sprich auf die Mailbox unter der Nummer 0431 in Kiel 69671831. Wir freuen uns riesig und dann spielen wir das hier auch aus. Bis bald. Tschüss.